Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Nico, herzlich willkommen zurück.
Einladung.
Ich bin ein super großer Fan davon, dass wir versuchen, jetzt so ein bisschen broad zu starten. Deswegen vielleicht mal als Eingangsfrage, wenn du jetzt als Ernährungswissenschaftler da stehst und heute würde jetzt ein Paar zu dir kommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Kinderwunsch, und die jetzt ganz klar sagen, wir wollen schwanger werden. Und das am liebsten so schnell, wie es geht, weil wenn man diese Entscheidung ja getroffen hat, ist es ja ganz oft so, dass es dann so schnell gehen soll, eigentlich wie es nur geht. Und viele probieren das dann alleine. Ich meine, wir haben diesen Leidensweg, wenn man so nennen kann, ja auch schon hinter uns. Und was wären jetzt so die ersten Ernährungstipps, vielleicht sogar auch die ersten Nährstoffe oder Supplements, die du diesem Paar jetzt sofort ans Herz legen würdest?
Mhm. Also die erste Frage wäre eben, wie ernährt ihr euch? Weil was eine große Red Flag sein sollte, wenn jemand diese Frage stellt und dann die Antwort ist Supplement X, Supplement Y. Also, weil natürlich Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, ergänzt die Ernährung, und je nachdem, wie die Ernährung aussieht, kann oder kann auch nicht ein Nahrungsergänzungsmittel oder mehrere sinnvoll sein. Wir sprechen wahrscheinlich auch darüber. Ich habe ja auch für mehrere Firmen Supplemente konzipiert, beziehungsweise mittlerweile auch Eigentümer von mehreren Supplement-Brands. Das man würde wahrscheinlich erwarten, dass ich automatisch sage, so, ja, das Supplement brauchst du unbedingt. Nee, ich bin in erster Linie Ernährungswissenschaftler, Ernährungsfachkraft, und eine Ernährungsergänzung, ein Nahrungsergänzungsmittel ist nur dann sinnvoll und notwendig, wenn die jeweilige Kostform den Nährstoffbedarf nicht deckt und zusätzlich das Paar oder die Frau oder der Mann nicht die Möglichkeit, nicht den Willen oder was auch immer haben, ihre Ernährungsweise so zu optimieren, dass es auch. Also es ist, wenn du so möchtest, im positiven Sinne das Last Resort eigentlich. Aber mir ist natürlich klar, dass unser Kulturkreis es einfach kaum zulässt, dass man zum Beispiel die Empfehlungen für die Omega-3-Fettsäuren wirklich über Fisch und Meeresfrüchte erreicht. Und deswegen kann das schon sinnvoll sein. Aber das heißt, meine Frage ist dann immer eine Rückfrage, wie ernährst du dich denn? Denn und vielleicht sprechen wir da auch darüber, das wäre, glaube ich, sehr spannend. Wir haben ja die Schwierigkeit, dass Leute sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich mit Nährstoffen versorgt bin. Was brauche ich denn nicht? Und wie kannst du denn ohne Bluttest überhaupt irgendeine Empfehlung für meine Ernährung geben? Und mein Ansatz ist da vielleicht etwas unorthodox, aber ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der den nicht für sinnvoll erachtet. Aber er scheint irgendwie kontraintuitiv im ersten Moment. Was ich meine ist, ja, man kann grundsätzlich jeden Nährstoff im Blut messen. Und es gibt gewisse funktionelle Parameter, die auch einen Rückschluss auf den Versorgungsstatus geben, weil das ist ja der Punkt, wir messen im Blut ja einen Nährstoff, die Frage ist aber, wie repräsentativ ist das für meinen ganzen Körper? Und es gibt funktionelle Parameter, bei denen man einen guten Rückschluss von dem Gehalt im Blut auf den Körperstatus sozusagen legen kann, und es gibt den weit überwiegenden Teil der Nährstoffe, wo zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt solche funktionellen Parameter zumindest nicht bekannt sind. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt, aber zumindest sind sie nicht bekannt. Und man müsste deutlich invasivere Testmethoden haben, beispielsweise Biopsien und Ähnliches von Geweben. Und das wurde ja glücklicherweise schon in diversen Studien gemacht, um den Nährstoffbedarf, der sich natürlich auch von Person zu Person ein bisschen unterscheidet, aber um einen ungefähren Nährstoffbedarf ermitteln zu können. Und somit sind wir in der glücklichen und unglücklichen Zwischensituation, dass wir zumindest grob anhand der bisherigen Daten wissen, in welcher Größenordnung sich die Zufuhren von unterschiedlichen Vitaminen, Mineralstoffen, Fett und Aminosäuren bewegen sollten. Wir aber für das Individuum jetzt in den meisten Fällen keine adäquaten Testmethoden haben, um es zu verifizieren. Mhm. Und diese Tests sind natürlich, selbst ein Bluttest hat eine gewisse Invasivität, es kostet ja, wenn man wirklich sehr breit testet, auch wirklich viel. Und daher ist mein Ansatz jener, dass man sagt, wir gucken uns an, was ist denn der Nährstoffbedarf des Menschen, den wir glücklicherweise zumindest in weitesten Teilen kennen, in welcher Höhe, wie sieht die Ernährungsweise aus und wie sehr unterscheidet sich der Bedarf von der Ernährung. Das kann man ja auch, es gibt natürlich Schwankungsbreiten, nicht jedes Stück Fleisch hat die gleiche Menge an Eisen und Zink etc., aber, und das ist ja das Schöne am menschlichen Körper, eine gewisse Adaption findet ja auch anhand der Nährstoffzufuhr statt. Aber man kann im Großen und Ganzen anhand eines Speiseplans eigentlich adäquater auf die Nährstoffversorgung schließen, als es anhand von Blutwerten möglich wäre. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht gleichzeitig, weil klar wäre es super, das noch einmal quasi per Goldstandard zu evaluieren, aber nachdem das in den meisten Fällen nicht möglich ist, bedienen wir uns einer sehr viel einfacheren, kostengünstigeren Methode, nämlich wir gleichen den Speiseplan mit dem Nährstoffbedarf ab und schauen anhand der individuellen Vorlieben etc., können wir die Ernährungsweise so optimieren, dass kein einziges Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll ist. Das wäre grundsätzlich mein Ziel, weil Nahrungsergänzungsmittel sind, wie ja auch dieser schöne Satz auf den Packungen sagt, kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, aber sie können richtig eingesetzt gewisse Dinge kompensieren. Das heißt, man guckt sich an, aus welchen Lebensmitteln werden Nährstoffe bezogen? Und das sind eben die tierischen Hauptlebensmittelgruppen, Fleisch, Fisch, Käse bzw. Milchprodukte und Eier, sowie die, und beim Fleisch sind natürlich auch Innereien und andere Teile des Tieres dabei. Und bei den Pflanzen sind es die Getreide, die Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Nüsse und Saaten, diese Hauptlebensmittelgruppen. Und man kann zwar einzelne theoretisch weglassen und ein Stück weit kompensieren, aber die meisten, vor allem im Bereich der tierischen Lebensmittel, haben gewisse Nährstoffe besonders hoch konzentriert, sodass sie nur unzureichend beim völligen Weglassen von anderen kompensiert werden können. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, wenn du keine Innereien und keine Eier isst, wird es mit den meisten Kostformen, wie sie heutzutage haben, eher unwahrscheinlich sein, dass du deinen Cholinbedarf ausreichend deckst. Mhm. Wenn du keinen Fisch oder sehr wenig Fisch und andere Omega-3-reiche Meerestiere isst, die Menge an Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen werden über die Eigensynthese nicht reichen und auch die anderen tierischen Lebensmittel werden in der Regel nicht genügend von diesen langkettigen Omega-Fettsäuren liefern. Wenn du wenig oder keine Milchprodukte zu dir nimmst, wird es wahrscheinlich um deine Kalziumversorgung etwas knapp sein. Das heißt, man kann durch die Ernährungszusammenstellung relativ gute Rückschlüsse darauf ziehen. Und dann wäre eben die erste Frage, kannst du dir denn vorstellen, mehr von gewissen Lebensmitteln zu essen? Wenn ja, wunderbar, das wäre meine erste Empfehlung. Wenn nein, dann nehmen wir den nächstbesten Weg und wir kompensieren gewisse Nährstoffe durch Nahrungsergänzungsmittel.
Lass mich nochmal ganz kurz auf diese Blutparameter das noch so ein bisschen praktisch machen. Mhm. Du hast jetzt quasi zwei Gruppen genannt. Einmal die, die wahrscheinlich nicht so aussagekräftig sind, weil sie quasi im Blut gemessen werden, aber nicht den gesamten Bedarf oder nicht die relevante Menge im gesamten Körper, sei jetzt Muskel oder generell in den Zellen oder wo auch letzten Endes immer wieder geben. Und andere Parameter, die funktionell gesehen schon eine sehr gute repräsentative Einschätzung für den Gesamtkörper. Also theoretisch, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, sowas wie Zink oder Ferritin zum Beispiel. Mhm. Ferritin als Eisenspeicher, sinnvoll. Zink sollte man auf jeden Fall in Frage stellen und ist auf jeden Fall was vielleicht im Verlauf sinnvoller sein könnte, aber finde ich auch immer fragwürdiger tatsächlich über die Laufbahn der letzten Jahre hin. Oder meinst du mit den zwei verschiedenen Parametern was anderes?
Nein, ich meine genau das, was du gesagt
hast. Okay.
Genau.
Okay,
und man kann eben, ein gutes Beispiel ist Eisenserum im Blut, also Eisenwert im Serum oder im Vollblut oder wo auch immer, versus Ferritin.
Okay.
Oder so noch Transferritin, Sättigung etc. Mhm. Oder Selen im Blut, im Serum, wie auch immer, versus Selenoprotein B als funktioneller Parameter.
Mhm. Okay.
Vitamin K2 im Blut gemessen versus Osteokalzin als halbwegs adäquater funktioneller Parameter. Mhm. Und so weiter und so fort.
Okay,
und zu vielen gibt es aber eben dieses Äquivalent der funktionellen Parameter leider nicht. Und es heißt jetzt nicht, dass es gar keine Aussagekraft hat, aber aus meiner Sicht führen die Blutwerte abseits der funktionellen Parameter oft zu mehr Verwirrung als Klarheit, weil manche Blutparameter können sich bei beginnenden Mängeln sogar temporär erhöhen. Sie können sich dann natürlich irgendwann, was man schon diagnostizieren kann, sind unfassbar schwer ausgeprägte Mängel, natürlich. Aber wir wollen ja gerade, wenn es um sensible Lebensphasen geht, es gar nicht so weit kommen lassen. Und diesen Graubereich, der dann in Richtung vielleicht subklinische Unterversorgung geht, wo wir schon zumindest vermuten und das Risiko gegeben ist, dass es negative Effekte zum Beispiel auf die Fertilität und Ähnliches haben kann, die würden wir damit gar nicht abdecken können. Und daher wiegt es entweder Leute in einer falschen Sicherheit, wenn diese Versorgungssituation nicht adäquat abgebildet wird, oder es führt zu falscher Sorge, es ist wirklich die Referenzwerte zum Teil, die auch hier zugrunde gelegt werden, sind nicht klinisch validiert und daher würde ich davon abraten. Und dann ist die Frage, ja cool, dann sollte man also zumindest alles testen, was quasi funktionell ist. Und auch da muss man sich die Frage stellen, wie sinnvoll ist denn das? Denn ich bin gespannt auf den Moment, ob er irgendwann kommen wird, wo ich nicht anhand der Ernährung und Supplementierung ziemlich genau vorhersagen kann, wie ein Blutwert aussehen wird. Weil der Ferritinwert wird wenn du jetzt einen sehr starken Blutverlust hast während der Periode oder, da gibt's Gründe. Aber ansonsten, führst du genügend Eisen zu, dann wird dein Ferritin in Ordnung sein. Führst du nicht genug Eisen zu, wird dein Ferritinwert nicht in Ordnung sein. Gibt's natürlich dann auch gewisse Infekte, können den beeinflussen, aber das einmal außen vor gelassen. Im Grunde genommen kann man ganz klassische Beispiele, weil Eisen ist wirklich ein tricky Thema, weil da passiert sehr, sehr viel, aber sehr plakativ wäre vielleicht Vitamin D und Omega-3, Omega-3-Index gemessen.
Ich glaube schon, dass heutzutage, und das ist ja das, was wir praktisch in den letzten Jahren auch gesehen haben, dass immer mehr Menschen mit so Magen-Darm-Thematiken zu tun haben, was natürlich irgendwo dann auch einen relevanten Faktor mit sich bringt, dass die Dinge vielleicht nicht adäquat genug aufgenommen werden. Das kann man natürlich schwierig vorhersehen, muss man sagen.
Bei der grundsätzlich gesunden allgemeinen Bevölkerung.
Für die absolute Basis, ja.
Genau, was ja immer noch, klar, Menschen haben ihre Themen, aber der Anteil an Menschen, die so schwere Darmerkrankungen haben, dass wirklich die Nährstoffabsorption sehr stark darunter leidet, genau, die gibt es definitiv, aber die Personen wissen es auch und die sind ja in Behandlung.
Safe, ich glaube tatsächlich, der noch viel relevantere Punkt, warum ich total bei dir bin, ich würde auch nicht bei jedem einfach eine Blutdiagnostik für 700 Euro machen, weil am Ende ist die Handlungsempfehlung ja die gleiche, wie als wenn ich nicht messen würde, was Ernährung und solche Dinge nämlich angeht. Das heißt, egal ob ich jetzt einen Ferritinspiegel messe, der irgendwie jenseits von Gut und Böse bei 20 ist oder sowas, die Ernährungsempfehlung wäre ja die gleiche, selbst wenn ich nicht sehen würde, dass der Wert so niedrig ist, die Person aber kein Eisen quasi in ihrer Ernährung drin hat.
Die Ernährungsempfehlung ist dieselbe, wobei wir natürlich schon, wenn akute Mängel bestehen, temporär entweder über gewisse Ernährungsmuster, die jetzt nicht dauerhaft so eingesetzt werden, oder über gewisse Supplementregimen natürlich temporär höher dosieren werden. Aber mit Ausnahme und so Darmerkrankungen oder auch, ich meine, es gibt Personen, die genetisch bedingt beispielsweise Intrinsic Factor Rezeptor Ausprägungen unterdurchschnittlich ausgeprägt haben und die auch genügend B12 über die Nahrung einnehmen und oder Nahrungsergänzungsmittel und trotzdem schlechte Werte haben. Die gibt es natürlich auch. Aber das ist ja, ich fürchte, und das ist natürlich klug, über die zu sprechen, damit Leute das Full Picture kriegen, aber ich fürchte, es ist für die meisten so irrelevant, dass es eine unnötige Verunsicherung bei den allermeisten verursacht ist.
Viele halten sich halt dann daran auf, ne, und sagen so, ja, aber wer weiß, wenn ich das hätte und vielleicht habe ich auch noch eine Gastritis und dann wird das B12 auch nicht aufgenommen und so. Und bin ich schon bei dir. Also das ist wahrscheinlich der kleinste Prozentsatz von Menschen, für die trifft es zu. Und das sind dann die sowieso eine individuelle Diagnostik bräuchten. Und ich glaube schon, und das hat man in den letzten 5 Jahren auch gesehen, das, klar ist das relevant, aber das macht Social Media natürlich auch. Du redest dann über spezifische Dinge und dann hat jeder das Gefühl, er hat Energiemangel und deswegen eine Schilddrüsenunterfunktion und deswegen, und dann landen solche Leute wieder in der Diagnostik. Also ich glaube schon, das zieht so einen Rattenschwanz langfristig nach sich.
Nicht zur Steigerung des Wohlbefindens der Leute auf jeden Fall. Plus darüber hinaus, weil man kann ja sagen, naja, aber für die es funktionell Parameter gibt, das sollte man auf jeden Fall testen und eben das würde ich vielleicht auch in Frage stellen, wenn man sagt, ey, Geld ist mir egal, cool, natürlich. Ich freue mich immer über mehr Daten als weniger. Aber das, was sie meinte, ist, ich bin gespannt, ob der Moment eintrifft. Wenn die Leute fragen, wie viel Fische, Meeresfrüchte isst du wöchentlich? Und wenn die Antwort ist, wenig bis keine. Und die Frage, wie regelmäßig supplementierst du Algenöl, Fisch oder etc.? Und die Antwort ist, wenig bis gar nicht. Dann kann ich mal den Omega-3-Test sparen. Weil ob der jetzt dann bei 2,5, 3 oder 3,5% ist, ist dann nicht so relevant für mich. Er wird definitiv weit jenseits des Optimums sein. Und wenn ich dann temporär, und dann es gibt natürlich Berechnungsmodelle für jeden Prozentpunkt im Omega-3-Index, aber auch das sind standardisierte Werte. Das heißt, ich kann der Person dann relativ allgemeingültige Empfehlungen für 4 bis 6 Wochen einer höheren und dann einer etwas geringeren Erhaltungsdosis geben. Und dasselbe auch beim Vitamin-D-Wert. Supplementierst du Vitamin-D, isst du Vitamin-D-reiche Lebensmittel oder bist du viel in der Sonne? Wenn alle drei Antworten Nein sind, können wir auf plus minus 10-20% genau schätzen. Also zumindest bis jetzt war es die Erfahrung, dass es immer ziemlich adäquat geschätzt war. Und ob man dann ein paar tausend Einheiten für diesen kurzen Zeitraum mehr oder weniger gibt, der Körper kompensiert das, weil je höher der Vitamin D und auch der Omega-3-Index steigt, desto weniger effizient, wenn du möchtest, quasi steigt es dann nach oben, was ja ein wichtiger Deckelungsmechanismus ist, um eben Überversorgungen selbst in der Kurzfristigkeit schon zu vermeiden. Daher, ich freue mich immer über Daten, aber ich meine, mein Credo ist, so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig zu messen in diesem Aspekt. Und in den meisten Fällen ist die zwingende Notwendigkeit, geht stark gegen Null, ehrlicherweise, im Moment. Gibt besondere Fälle und so weiter und so fort, aber in den meisten Fällen ist es sinnvoller zu sagen, nimm doch das Geld und investier es in hochwertige Lebensmittel.
Und wie lange würdest du das machen? Weil irgendwann kommt ja schon dieser Moment, wo man sagt, so jetzt lass uns mal nachkontrollieren.
Also zum Beispiel beim Vitamin D oder beim Omega-3-Index ist es so, wir haben ja Berechnungsmodelle anhand des Bluttestes, wie viele internationale Einheiten oder wie viel Milligramm du benötigst, um von Omega-3-Index-Wert von 4 auf zum Beispiel 6 oder 8 zu kommen, beziehungsweise von einem 25 OHD von, um irgendwas zu sagen, 70 Nanomol pro Liter auf 100 beispielsweise. Und natürlich können wir ohne den Bluttest nicht ganz genau sagen, ob er jetzt bei 70 oder bei 60 Nanomol startet oder ob der Omega-3-Index 4 oder 3,5 ist. Aber wenn wir mit den Durchschnittswerten, wir sehen ja die Verteilung in der Allgemeinbevölkerung, wenn wir hier mit dem Durchschnittswert als Ausgangswert rechnen, bisher zumindest, ich habe es am Anfang noch relativ viel gemacht, nachzumessen, habe aber gemerkt, so, das ist immer noch ein unnötiger zweiter Test. Also ich sehe es nicht als unverantwortlich zu sagen, wir können von einem Durchschnittswert ausgehen, wir temporär erhöhen wir die Initialdosis und gehen dann von einer weiteren Erhaltungsdosis, die dann natürlich gesenkt ist, aus. Und bis jetzt zumindest in 100% der Fällen, wenn dann doch einmal nachkontrolliert wurde, hat es gepasst. Weil, und das ist ja das, was man auch bitte nicht im Hinterkopf vergessen sollte, wir sprechen ja über Ernährung. 2 Millionen Jahre lang haben wir es geschafft, uns, oder 2 Millionen Jahre haben wir es überwiegend geschafft, wenn die Ressourcen da waren, uns ausreichend zu ernähren. Der einzige Grund, wenn wir uns nicht ausreichend ernährt haben, war, wenn die Ressourcenknappheit bestand. Und heutzutage haben wir das Thema halt durch die Industrialisierung unserer Nahrung natürlich schon verkompliziert und durch das ganze vermeintliche Wissen über Ernährung auf so eine Absurdität hinausgetrieben, dass die meisten Leute heute mit all dem Wissen eigentlich weniger wahrscheinlich eine gute Ernährung haben, als sie das vor, wenn nicht gerade irgendeine Nahrungsmittelknappheit war, vielleicht vor 50.000 Jahren hatten. Daher, wir sprechen eben nicht über Medikamente, wo man sagt, das sind Stoffe, das sind Arzneimittel, die in einer Dosierung gegeben werden, dass sie speziell in den Stoffwechsel eingreifen auf eine Art und Weise, wie es normalerweise nicht der Fall wäre. Also wir therapieren hier nichts, sondern wir stellen quasi einfach nur die Ziegel zur Verfügung, damit du dein Haus weiter aufbauen kannst. Und im Zweifelsfall ist es besser, du hast einen Sack Ziegel zu viel als zu wenig. Weil wenn du zu wenig hast, fehlt dem Haus was. Wenn du zu viel hast, lass es halt im Keller stehen, vielleicht brauchst du später. Und so kann man es auch im Prinzip mit dem Nährstoffgehalt sehen. Eine leichte Über- und auch eine leichte Unterversorgung kann der Körper gut kompensieren, indem er die Absorption steigert oder senkt. Viel zu wenig ist problematisch und viel zu viel ist problematisch. Und daher bin ich da mittlerweile, ich war am Anfang natürlich auch sehr so, wie weit darf ich da jetzt verallgemeinern? Im Moment mittlerweile sehr selbstsicher in meiner Empfehlung, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Wenn man sich besser fühlt, unbedingt, super. Aber Leute sind tendenziell nicht die allerbesten Freunde von Blutabnehmern, wollen, wie du sagst, ein wirklich adäquates Blutbild, viele hundert Euro.
Safe. Ja. Vielleicht 2 Gedanken dazu. Mhm. Also ich hätte ich auch immer gesagt, man muss unbedingt messen, dann kann man was machen und dann muss man unbedingt wieder messen. Mhm. Glaubst du, die Erfahrung der letzten, ich habe das ja schon damals mit dem Europakader mit 1-2 Leuten aus dem American Football und Co. schon während des Studiums gemacht. Also ich würde jetzt sagen, so Erfahrung seit mittlerweile 12-15 Jahren mit Diagnostik und Nährstoffen. Ich bin grundsätzlich total bei dir. Vor allen Dingen, was ja jetzt immer kommen würde, so als Gegenpunkt, so ja, aber die Nebenwirkungsrate steigt ja und ist ja total dramatisch, wenn Vitamin D zu hoch ist. Ich bin aber voll bei dem, was du gerade gesagt hast. Viel zu viel ist ja nur ein Problem. Und das wirst du halt mit 2 oder auch 4.000 Einheiten ja kaum erreichen, dass du irgendwie in einen Bereich kommst, wo Vitamin D viel, viel, viel zu hoch ist. Und am Ende des Tages, ich zum Beispiel, ich nehme 5.000 Einheiten jeden Tag, aber egal ob Sommer oder Winter, und ich messe halt, weil es mich interessiert, 2-mal im Jahr nach und mein Spiegel verändert sich weder im Sommer noch im Winter signifikant, muss man sagen. Und ich glaube aber trotzdem, und deswegen würde ich trotzdem sagen, dass es sinnvoll ist zu messen. Erstmal, weil es natürlich sehr individuell ist und man sich irgendwo auf medizinischer Seite auch absichert, muss man sagen.
Das ist der valideste Punkt, warum du es machen möchtest.
Genau, das ist ein absolut relevanter Punkt. Und das ist wahrscheinlich noch einer, den ich fast relevanter finde als dieses Absichern, also ich persönlich jetzt, ist, dass es ganz vielen Leuten hilft, weil es halt greifbar ist.
Auf jeden
so, und
Fall.
Es steht dann da, das ist so, als würde ich dir sagen, ja, du hast jetzt 4 Kilo abgenommen, hey, feier dich. Ja, wenn ich aber nicht sehe, dass das wirklich 4 Kilo sind, kann ich das nicht so für voll nehmen. Aber auch da, und das sagen wir zum Beispiel auch ganz oft, ob in Reels, in der Akademie, wo auch immer, wenn das Budget nicht da ist, gerade bei so Basic-Dingen wie Omega-3, Vitamin D und Co., ob das jetzt in Bezug auf Kinderwunsch ist oder was auch immer, und da haben wir im ersten Podcast damals auch drüber geredet, dass wir gesagt haben, so, ja gut, aber du kannst ja irgendwas zwischen 500 und 1500 Milligramm EPA und DR kannst du halt auch entspannt nehmen, ohne zu messen, weil da wirst du niemals in eine Problematik mit einer Blutgerinnung kommen oder irgendwas. Und bei Vitamin D mit 2 oder 4000 Einheiten wahrscheinlich auch nicht. Und ist ja meistens trotzdem noch mehr als irgendwelche Institutionen empfehlen, auch wenn man
Omega 3 würde ich mittlerweile 500 bis 1000 sagen, falls wir irgendwann 1500 gesagt haben, aber das ist ja trotzdem weit über dem, was
wir kann auch sein, dass wir damals auch schon 500 bis 1000 gesagt haben. Aber lass uns noch mal so ein bisschen zurück zu diesem Kinderwunschthema explizit kommen. Also jetzt, was wäre so die optimale Ernährung? Das war eigentlich das, worüber ich im allerersten Punkt eigentlich mit dir reden wollte, weil du ja selber viel an deiner nee, alles gut, ist ja für mich jetzt persönlich auch total spannend. Weil du ja deine eigene Ernährung in den letzten, was heißt nicht die komplette Ernährung, aber das gerade Thema mit Eiern und so schon wesentlich geändert hast. Also was würdest du, du hast jetzt eben die Lebensmittelgruppen vom Prinzip ja schon gesagt, aber was würdest du sagen, welche Nährstoffe im Detail gerade für Mann und Frau sind jetzt gerade essentiell relevant, wenn es ums Thema Kinderwunsch geht?
Mhm. Ich war sehr überrascht. Es gab ja mal, ich habe ja ein Buch recherchiert zum Thema damals vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinderwunschphase etc. und wollte genau diese Frage mir dann auch beantworten, wozu gibt's denn Daten? Und du wirst zu fast jedem Vitamin und fast jedem Mineralstoff finden, du wirst auch einige Nullstudien finden, aber du wirst, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen von den klassischen essentiellen Nährstoffen gefunden hätte, bei dem nicht zumindest eine Handvoll Studien gezeigt hätten, dass eine höhere Gabe mit dem Nährstoff auch die Fertilität erhöht. Und das scheint mir auch nicht extrem überraschend, weil viele dieser Nährstoffe natürlich synergetisch miteinander arbeiten und in diverse Stoffwechselprozesse eingebunden sind, die über den einen oder anderen Weg die Fertilität zumindest beeinflussen können. Und daher, ich verstehe, warum Unternehmen aus Marketing-Sicht quasi sagen, hey, das sind meine Schwangerschaftsvitamine oder meine Fertilitätsvitamine, und Leute, wenn sie über das Thema sprechen, sagen, ja, guck auf, klar, Vitamin B9, Folsäure und Cholin, weil das die beiden sind, die auch für die Neuralrohrschließung verantwortlich sind. Die sind natürlich besonders, besonders wichtig. Aber im Endeffekt, egal ob wir von der Kinderwunschphase sprechen, von der Schwangerschaft, von der Stillzeit, vom Kindesalter oder auch von jeder anderen Lebensphase, das Set an Nährstoffen, das der menschliche Körper benötigt, ist grundsätzlich immer dasselbe. Er wird nur seinen Bedarf natürlich an manchen Fällen erhöhen, beziehungsweise der Bedarf ist erhöht. Und das Einzige, was man was aber noch zu wenig erforscht ist, um ganz konkrete Aussagen dazu zu treffen. Was man sieht, der menschliche Körper hat ja eine Eigensynthese für diverse Stoffe, die wir nicht als klassisch essentiell lebensnotwendig sehen. Zum Beispiel, der Körper kann selber theoretisch Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin etc. bilden. Und es ist unklar, inwieweit im Erwachsenenalter es zwingend notwendig ist, dass das über die Ernährung kommt. Es ist, würde ich aber sagen, mehr und mehr unstrittig, dass in den kritischen Lebensphasen aufgrund des höheren Bedarfs die Eigensynthese in vielen Fällen nicht ausreicht, was auch kein Problem ist, weil man findet all die genannten Stoffe ja in Fleisch. Aber wenn jetzt natürlich eine Frau sagt, sie isst sehr fleischarm oder sie isst fleischfrei, dann wären das Nährstoffe, wo man zumindest darüber sprechen sollte, ob die als Supplement wichtig sind. Das natürlich wiederum bringt einen Rattenschwanz mit sich, weil dann heißt es so, ja, wo sind denn die Daten, die zeigen, dass das notwendig ist? Wo ist denn die placebo-kontrollierte randomisierte Goldstandard-Studie? Und dann wir sagen, naja, die gibt's nicht, aber Leute essen halt seit jeher Fleisch und wir wissen, das ist im Fleisch drin und wir wissen tendenziell, dass zumindest auf einer biochemischen Ebene das Fehlen dieser Stoffe gewisse negative Effekte haben kann und dass ein höherer Verzehr von gewissen Lebensmitteln mit besseren Outcomes einhergeht und dass das Risikopotenzial nach allem, was wir evaluieren können, eigentlich gegen Null geht. Und das ist jetzt natürlich eine Position, die auch gerne gefestigter hätte, aber die Option ist halt Option A, ich spreche nicht darüber, bis es irgendwann diese Studien gibt, oder B, ich spreche darüber, dass es die Studien nicht gibt, was quasi die Nutzen-Risiko-Abwägung und auch die Kosten-Nutzen-Abwägung ist, und dann darf ja jeder für sich entscheiden. Und meine Empfehlung wäre grundsätzlich immer, isst die Lebensmittel. Und wenn nicht, dann musst du halt für dich entscheiden, ich möchte nicht mehr als dir die Informationen bereitgeben, die nach bestem Wissen und Gewissen aufklären, und dann kannst du dir aussuchen, wie du es machen möchtest. Und zurückzukommen zu deiner Frage, was sind jetzt die wichtigen Nährstoffe? Ich würde jetzt eben nicht sagen, also man kann darüber sprechen, welche Rolle spielt zum Beispiel Cholin und Folsäure in der embryonalen Entwicklung, welche Rolle spielen die Omega-3-Fettsäuren in der Gehirnentwicklung etc. Aber das ist aus meiner Sicht sehr, sehr kleinteilig und theoretisch und führt vor allem zu einer langen Liste an Supplements, wo dann die Person nicht weiß, brauche ich sie oder brauche ich sie nicht. Und wenn die moderat dosiert sind, ist das Risiko auch sehr gering, wenn die Frau das auch dazu nimmt. Und Nahrungsergänzungsmittelhersteller, wie meiner, natürlich freut sich darüber, wenn Leute sich im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr als weniger reinhauen, aber ich bin halt in erster Linie Ernährungswissenschaftler und nicht in erster Linie Supplementverkäufer. Und daher ist die Frage, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, wie ernährst du dich, und wir evaluieren, fehlen gewisse wichtige Lebensmittelgruppen, und wenn die nicht fehlen, ist meine Empfehlung null. Also selbst, und das ist natürlich, ich würde im Zweifelsfall immer sagen, ey, Fachgesellschaften sagen, nimm Folsäure, von daher nimm Folsäure. Aber warum empfehlen sie Folsäure? Weil die meisten Menschen zu wenig vollwertige pflanzliche Lebensmittel essen, um die Folsäure, das Vitamin B9, daraus zu bekommen. Und daher muss man auch sagen, naja, ich kann dir natürlich stumpf die Empfehlung weitergeben und sagen, die DG sagt, Frauen sollten das supplementieren. Oder ich schaue halt ein bisschen auf deine individuelle Situation und kann dir dann sagen, du kannst es gerne einnehmen, das wird dir nicht schaden, wenn du ein besseres Gefühl hast. Und es wird sicherlich das winzige Restrisiko, weil du weißt ja trotzdem nicht, wie lange, gerade B9 ist ja natürlich ein sehr volatiles Vitamin, das heißt, durch die Lagerbedingungen kann das abgebaut werden. Daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, es als Basis immer zu haben, aber ich finde immer mit der Kommunikation, warum ist es in deiner Situation ein Sicherheits-Add-on oder warum ist es eigentlich ein fast unumgängliches Element in deiner Ernährungs-Supplementierung? Und um jetzt deine Frage zu beantworten, wir gucken eben quasi, was für Vitamine, Mineralstoffe, essentielle Fett- und Aminosäuren plus Vitaminoide, Carninutrients, andere bioaktive Substanzen brauchen wir, braucht die Frau, braucht der Mann sowohl in der Kinderwunschphase als auch die Frau dann in der Schwangerschaft. Und wir gleichen das mit dem Speiseplan ab. Und dann werden wir evaluieren. Und man muss sagen, in quasi 9 von 10 Fällen oder wahrscheinlich eher in 95 von 100 Fällen, wenn die Frau jetzt nicht mit uns gesprochen hätte und sich genauso weiter ernährt hätte und nicht supplementiert hätte, dann wäre die Nährstoffbedarfsdeckung nicht optimal gewesen, weil in den meisten Fällen ein paar Lebensmittelgruppen fehlen oder die Zufuhr gering ist. Und ohne unseren Hinweis, dass sie die halt erhöhen sollen, hätten sie die auch nicht erhöht, beziehungsweise sagen, ich möchte es nicht erhöhen, hätten sie es dann supplementiert. Daher die Aussage auch, wie es beispielsweise auch von Stiftung Warentest kam, alle getesteten Kindersupplemente sind überflüssig. Ja, sie sind überflüssig, wenn du Kinder hast, deren Eltern sie rundum optimal ernähren. Selbstverständlich sind sie dann unnötig, weil dann gibt es nichts zu ergänzen. Aber wenn du dir die Realität anguckst, siehst du halt so, gerade die Omega-3-Präparate beispielsweise, da kannst du fast im Gegenteil eigentlich sagen, die sind, da kannst du mal blind schon fast empfehlen, weil die Rate an Kindern, die davon genug in unserer aktuellen westlichen Mischkost bekommen, ist verschwindend gering und die wenig Fisch essen, sowieso dann.
Da könnte man ja auch hingehen und sagen, ins Fitnessstudio zu gehen ist unnötig. Es hat aber halt nicht jeder ein Home-Gym zu Hause.
Mhm.
Theoretisch gesehen. Also ich finde diese, und ich meine, das ist ja so, diese Diskussion, ob Ernährung, Supplemente, gerade in dieser Facette ist es halt in Anführungsstrichen am meisten, haben wir auch beim Greater Code so ein bisschen drüber geredet. Ich finde halt, diese Argumentation von den meisten Leuten hinkt halt total, wenn es heißt so, ja genau, wir können uns mega, also wir brauchen das alles nicht, wir können uns artgerecht, wir können uns adäquat ernähren. Ja genau, aber es macht halt trotzdem ja fast keiner. Sondern am Ende ist das so ein bisschen, als würde man, also wenn du das jetzt mit einer Arztpraxis vergleichen würdest, kommt jemand, der hat Übergewicht, der hat Bluthochdruck und er sagt, naja, easy, wir nehmen jetzt 40 Kilo ab, da brauchen wir kein Medikament. Ja, aber du gibst ihm ja trotzdem Medikament, um den Blutdruck zu reduzieren, weil das Risiko langfristig viel zu hoch ist. So, das heißt, theoretisch gesehen kann man das natürlich machen, indem man sich super ernährt und sich viel bewegt, aber das tun die meisten Leute ja trotzdem nicht. Und sich dann hinzusetzen und einfach zuzuschauen und zu sagen, ja, okay, es gibt keine randomisierte Studie dazu. Ja, okay, aber die Frage ist, wie soll so eine randomisierte Studie in Anführungsstrichen langfristig auch aussehen?
Wie soll die Ethikkommission das zulassen?
Genau, das meine ich ja. Ne? Also das ist ja so, als würdest du gewisse Dinge absegnen wollen und ganz bewusst schlechte Dinge versuchen zu provozieren. So. Und das ist ja, wenn du dir die Menschen anguckst, und das ist, oft muss man sagen, und das ist jetzt total hart formuliert, aber oft ist das, was wir heute als normal empfinden, eine absolut tragische Situation, die ja vorherrscht. Und wenn darüber diskutiert wird, dass, und das ist immer so, dieses Übergewichtsthema ist wahrscheinlich das Relevanteste und Plakativste, und nein, ich bin nicht irgendwie, hab irgendwie was gegen Menschen, die Übergewicht sind. So am Ende muss man aber trotzdem sagen, ist der BMI ein total relevanter Punkt. Und ich kriege halt die Krise, wenn darüber diskutiert wird, ob die Pizzen in Tiefkühlpizzen kleiner gemacht werden, damit weniger Kalorien zu sich genommen werden. Also es wird ja versucht, an Dingen zu schrauben, weil man sieht, das Problem ist da. Und ich finde, und da bin ich mal gespannt auf deine Meinung, ich finde, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente, Nährstoffe, Grundlage geht, gibt es immer so zwei Lager. Die einen sagen, total relevant und wichtig, die anderen sagen so, das brauchst du halt überhaupt nicht.
Mhm.
Und man muss sagen, diese Fraktion, die sagt, die brauchst du überhaupt nicht, reden ganz oft auch über die ganzen Nebenwirkungen, sagen aber gleichzeitig, dass Supplemente eigentlich gar nicht funktionieren und nicht wirken. Es kann
nur
ja,
Nebenwirkungen.
Ja, genau. Es kann ja nicht sein, dass etwas ganz viele Nebenwirkungen macht, wenn es gar keine Wirkung hat. Das funktioniert ja gar nicht.
Das könnte schon so. Schwermetalle haben auch Nebenwirkungen, ohne dass sie für dich relevant sind. Aber dass in den meisten
keine relevante ja. Wirkung haben. Ja, klar, absolut. Aber in einer gewissen Dosierung ist ja alles toxisch am Ende. Ja. Das wissen wir ja.
Ja.
So. Aber ich finde trotzdem, deswegen dieses Thema Menschen nicht dabei zu unterstützen und zu helfen, weil man sagt, hey, gesunde Ernährung und realistisch gesehen, die wenigsten Ärzte, haben wir beim Greater auch drüber geredet, so Ernährungsmedizin ist ja ein Witz, die Weiterbildung oder Fortbildung. Das ist am Ende des Tages ja viel zu kurz gedacht und so kannst du ja nichts verändern am Ende des Tages und auch den Leuten nicht dabei helfen, einen positiven Kinderwunsch zu haben. Ob das jetzt immer nur daran liegt, ne, sei ja mal da total hingestellt. Also das heißt, du würdest sagen, Folsäure, Cholin sind zwei relevante Dinge. Gibt es noch irgendwas, was ganz relevant wäre, worauf du in der Ernährung achten würdest, ja, dass das abgedeckt ist?
Auf jeden Fall. Also die würde mir die Omega-Versorgung angucken. Wie sieht's aus? Weil das Gehirn enthält ja eine sehr hohe Menge nicht nur an den langkettigen Omega-3-Fettsäuren wie Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, sondern auch einen relevanten Anteil an Arachidonsäure und anderen langkettigen Omega-6-Fettsäuren. Und beides sollte in der Nahrung ausreichend vorkommen, weil für beides ist die menschliche Eigensynthese, zumindest in diesen kritischen Lebensphasen, nicht ausreichend genug. Das heißt, ich würde quasi, was jetzt den Verzehr, ich würde mal, eine wichtige Frage für mich ist, wie regelmäßig werden Eier gegessen? Weil Eier sind, abgesehen davon, dass sie eine sehr gute Proteinquelle sind und insgesamt nach Innereien oder mit Innereien auf einer Kalorienbasis bezogen die nährstoffreichsten Lebensmittel sind, sind sie eine sehr relevante Quelle für zwei Stoffe, die wir gerade benannt haben. Cholin, dieses Vitaminoid, und die Arachidonsäure. Die, vor allem Cholin finden wir neben Leber auch wirklich sehr wenig in dieser dichten Konzentration. Und wir sehen einerseits, dass es eben so wie B9 auch einen Einfluss auf die Schließung des Neuralrohrs hat. Und ja, das ist jetzt eine Studie und natürlich kann man sagen, ja, aber haben wir das jetzt schon 10-mal wiederholt und ist das, aber es gibt halt eine Studie, in der sie den schwangeren Frauen im ersten Trimester die Cholin-IOM-Zufuhrempfehlung adäquat gegeben haben, also nicht einen Mangel oder so hatten, sondern eine adäquate Zufuhr. Und der zweiten Gruppe hatten sie das plus nochmal, ich glaube, sie haben verdoppelt die Cholindosis. Und nach 7 Jahren haben sie dann die Kinder getestet, es war natürlich randomisiert, placebo-kontrolliert etc. Sowas geht dann auch durch die Ethikkommission, weil man ja nicht davon ausgeht, dass ein Mangel herrscht. Und bei diversen Kognitionstests haben die Kinder nach 7 Jahren besser abgeschnitten, wenn ihre Mütter im ersten Trimester nur das Cholin bekommen haben. So, heißt das jetzt, dass jede Frau Cholin supplementieren muss? Nein, aber es heißt zumindest für mich, wenn du es nicht einmal schaffst, den Bedarf der Fachgesellschaften zu decken, was bei einem weit überwiegenden Teil, Smollich und Kollegen haben eine Studie rausgebracht zu Frauen, ich glaube, es ging dabei um die Schwangerschaft oder ging es um erwachsene Frauen? Wobei grundsätzlich eine erwachsene Frau irgendwann, ja. Also es ging um, damit ich nichts Falsches sage, gerne angucken, ich glaube Röhrer et al. 2022 mit Professor Dr. Smollich und weiteren. Und der weit überwiegende Teil, also über 90% der Frauen haben die Zufuhr nicht adäquat gedeckt.
Von Cholin,
genau. Mhm. Und das heißt, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, ob jetzt eine höhere Cholinzufuhr vielleicht noch besser wäre, das ist ein Thema, das können wir auch von mir aus besprechen. Aber für mich ist es doch ganz klar, dass wenn die Erhebungen, und das, man kann sagen, ja, aber vielleicht ist die Röhrin et al. Studie ein Ausreißer. Nein, haben wir aus den USA auch Erhebungen. Im Schnitt nehmen Menschen so, je nach Mischkostzusammensetzung oder vegetarische, vegane Ernährung, irgendwas zwischen 180 und 280 Milligramm Cholin pro Tag auf. Und selbst die unteren Empfehlungen der EFSA beispielsweise, die sind geringer als jene vom IOM, sind bei 400. Und in der Schwangerschaft und Stillzeit natürlich noch höher. Und das heißt, man muss da, also ich verstehe nicht, warum es da überhaupt eine Diskussion gibt und gesagt wird, ja, die westliche Bevölkerung hat keine Nährstoffmängel, weil sonst würden wir es in einem Bluttest sehen. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen. Für Cholin beispielsweise gibt es keinen funktionellen Parameter. Und wenn du irgendwann im Blut einmal wirklich einen Cholinwert so weit außerhalb der Referenzwerte feststellst, ja, dann ist halt schon 5 nach 12. Weil dann sind die Leberwerten, könntest du schon vorher messen, an den Leberenzymen. Aber du kannst eben so Dinge wie Gehirnentwicklung ja auch kaum messen, wo du sagen kannst, also du müsstest ja eineiige Zwillinge haben. Es führt jetzt so weit. Das heißt, ich würde immer sagen, lass uns doch bitte hier auf Nummer sicher gehen und im Zweifelsfall aber natürlich bei den Lebensmitteln bleiben. Ich will ja niemandem eine Pille verkaufen, sondern ich sage, ey, geh irgendwo hin und hol dir hochwertige Eier. Können von uns sein, können auch von jedem anderen guten Hof sein. Geht mir nicht darum, ein Produkt zu pushen.
Wie viele Eier müsste man am besten am Tag essen, um auf diese 400 oder sogar mehr zu kommen?
Also glücklicherweise muss man ja nicht die kompletten 400 über die Eier decken, aber meine Empfehlung ist, wenn die Ernährungsweise ansonsten überwiegend pflanzlich ist, dass man wirklich versucht, auf 2 Eier pro Tag beziehungsweise zumindest nicht unter 10 Eier pro Woche zu kommen. Wenn man jetzt Milch, Käse, Fleisch, Fisch etc., die ja auch noch Cholin enthalten und auch Pflanzen, manche haben ein bisschen Cholin, wird es auch schon reichen zu sagen 5 bis 7 Eier die Woche. Aber ich sehe absolut keinen ernährungsphysiologischen Grund, warum jemand weniger als zumindest 5 Eier die Woche essen sollte. Und ich sehe ganz viele Gründe dafür, warum man es essen möchte.
So amüsant, dass du das sagst, weil das war einer der größten, ich habe ja mit der, habe ja so ein bisschen im Vorgespräch schon erzählt, dass wir eine Fehlgeburt hatten. Und wir waren lange in diesem Kinderwunschthema drin und eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ist auf Lauras Speiseplan 2 Eier von Anfang an am Tag zu setzen. Und jeder hat mich angeguckt, als hätte ich einen kompletten Schaden, weil das irgendwie gar nicht, also dieses Cholin-Thema ist grundsätzlich gar nicht angekommen. Das ist so Folsäure, das wissen die meisten, aber ich glaube, dieses Cholin-Thema, also ich weiß gar nicht, ob die meisten wissen, dass dieser Stoff überhaupt existiert.
Nee, die DGE hat bis zum heutigen Tag, genauso wie die anderen Fachgesellschaften, immer noch keine Referenzwerte dafür veröffentlicht.
Wenigstens haben sie ja schon mal die Gefahr vor Eiern ein bisschen runtergespielt in den letzten Monaten.
Immerhin.
Schon mal nicht schlecht.
Immerhin, ja.
Okay, mega. Cholin, 2 Eier am Tag wäre auf jeden Fall was gut wäre oder mindestens 10 in der Woche.
Genau, wenn die Ernährungsweise sehr pflanzenbetont ist.
Ich sehe das jetzt schon in den Kommentaren darunter, Leute, die dann sagen, ja, was macht einen totalen Unterschied, ob die Eier gekocht, ob das buschierte Eier, ob das Eigelb flüssig ist, ob...
Macht gewisse Unterschiede, aber wenn du, also es wurden ja alle möglichen Lebensmittel schon auf ihren Cholingehalt getestet und Eier auch in unterschiedlichen Zubereitungsweisen und der größere Einfluss auf den Cholingehalt im Ei ist nicht, ob ich jetzt den Dotter noch ein bisschen flüssig habe oder nicht, sondern wie das Huhn gefüttert wurde, wie die Legeleistung war etc. Und wir müssen natürlich jetzt hier... Mittelwerte, Durchschnittswerte heranziehen. Cool, wenn du es schaffst, besonders hochwertige Eier zu haben, dann kriegst du halt noch ein bisschen mehr Cholin. Ich meine, das ist ein super Beispiel. Cholin, das Upper Level für Cholin sind 3.500 Milligramm. Die Zufuhrempfehlung ist je nach Alter, je nach Fachgesellschaft, je nach Geschlecht, irgendwo im Bereich zwischen, sagen wir mal, 400 und 600 grob. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn man sagt, 400 Milligramm würde mich sicher davor beschützen, einen Mangel zu bekommen. Das ist sehr, sehr unstrittig. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, aber zumindest 400 Milligramm, wenn ich das sicherstellen kann, bin ich ja mal zumindest aus dem Gröbsten raus. Und ich kann bis zu 3.500 Milligramm zu mir nehmen, ohne dass es mir irgendwie schadet. Ist es dann total absurd, vielleicht doch kompensatorisch, präventiv zu sagen, genauso wie wir ohne groß nachzudenken Folsäure jeder Frau empfehlen, vielleicht wollen wir das in der Kinderwunschphase mit Cholin auch machen. Oder, vielleicht noch besser, wenn du jetzt keine Hühnereiweißallergie hast, wie wäre es denn mit den 2 Eiern pro Tag, um zumindest einmal die Basis sicherzustellen? Weil egal, ob du da noch Cholin supplementierst, egal, was du noch dazu isst, es ist ohne Supplemente quasi unmöglich, Cholin-Überversorgungen zu haben. Und dadurch, dass der Körper auch eine kleine, aber eine gewisse Cholin-Eigensynthese hat, kann er die sogar auch adaptieren. Genauso wie auch bei anderen Stoffen, wie bei der Retinol, ist auch so ein Klassiker-Beispiel, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen sollten. Mhm. Hauptthema, was ich höre, in eurem Schwangerschaftspräparat ist Retinol drin, aber ihr habt doch Schlagzeilen gehört, dass Vitamin A Fehlgeburten verursacht. So, ja.
Hab ich auch noch gleich.
Ah, sehr gut, dann sprechen wir dann darüber. Genau, aber zurück zu den Lebensmitteln. Also Eier wäre für mich, ich würde nach dem Eierkonsum fragen, um zu erfahren, wie viel Arachidonsäure und Cholin in ihrer Ernährung ist. Ich würde den Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten abfragen, vor allem um EPA-DHA-Versorgung zu checken. Ich würde die Menge an Milchprodukten abfragen, und also inklusive Käse und allem, um die Kalziumversorgung ungefähr zu checken. Ich würde dann alibihalber noch fragen, ob sie denn besonders viel kalziumreiches Mineralwasser trinken, weil die Option gäbe es. So ein paar Hand zähle ich so 500, 600, 700 Milligramm pro Liter. Aber die allermeisten nicht. Von daher ist es auch egal. Oder nehmen sie irgendwelche Pflanzendrinks, die mit Kalzium angereiht sind. Und ich würde nach dem Fleischverzehr fragen, generell einmal, weil wenn Fleisch wegfällt, da steckt halt eine ganze Reihe an hochbioverfügbaren Mineralstoffen drin. Eisen, Zink, Selen, gerade Eisen in einer speziellen Bindungsform namens Hemeisen, was sehr hochbioverfügbar ist, wofür es eigene Transportsysteme im Darm gibt. Und auf der anderen Seite die Gruppe der sogenannten Carninutrients. Bioaktive Substanzen aus Fleisch, Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin, Beta-Alanin, wie sie alle heißen. Und das ist halt die größte Blackbox im ganzen Thema. Weswegen ich, so sehr mir das natürlich aus tierethischer Sicht auch leid tut, zu empfehlen, dass Menschen Fleisch essen, gerade in den kritischen Phasen.
Unterbreche ich mal, isst du gar kein Fleisch oder isst du?
Ich esse sehr wenig Fleisch, weil es mir nicht schmeckt.
Ganz wenig, okay. Genau. Weil das, was ich mitbekommen habe, ist viele Eier. Mhm. Und mehrere Hühnerfarmen und Co.
Hühnerhöfe. Mobile Ställe.
Mobile Ställe, okay. Lass mich gerne berichtigen. Und ganz selten Fleisch. Das ist das, was ich mitbekommen habe.
Genau, also grundsätzlich, schau, meine Ernährungsweise ist, also das Ziel meiner Ernährung ist immer noch, die Grundsätze meines Lebens und meiner Ernährung sind immer noch dieselben. Nämlich, wie kann ich mich ernähren, um den bestmöglichen Kompromiss nach meinem aktuellen Kenntnisstand zwischen meiner eigenen Gesundheit, der Beachtung aller Interessen von allen anderen nichtmenschlichen Lebewesen und natürlich dem Klima auch unter den Hut zu bringen. Und die Kategorisierung von Lebensmitteln pflanzlich und tierisch, beziehungsweise unethisch und ethisch, also pflanzlich ethisch und tierisch unethisch, wäre ja die Schwarz-Weiß in der Teilung von der veganen Philosophie, die passt halt hin und vorne nicht. Und das muss ich mir jetzt nach 10 Jahren auch mehr und mehr, und man merkt wahrscheinlich in meiner Kommunikation auch wirklich mehr und mehr, nicht nur mir klar machen, sondern auch wirklich mit sehr viel Nachdruck auch in der Öffentlichkeit zu sagen. Ich hätte gehofft, dass ich nicht die ganze Zeit darauf rumreiten muss, dass es auch so die Message ankommt. Aber das tut es anscheinend nicht. Und so gerne auch die eine der Fürsprecher der veganen Bewegung war, mit allen Vorteilen, die das einhergebracht hat und mit den Nachteilen, die es gebracht hat, mich selbst aus dieser Position zu heben, ist es einfach das, was die Daten mir zeigen und an denen orientiere ich mich. Und um zurückzugehen, also ich esse grundsätzlich, oder meine Ernährung ist per se einmal unrestriktiert. Es gibt keine Lebensmittel, wo ich sage, ich esse aus Prinzip das eine oder das andere nicht, sondern ich treffe meine Entscheidungen auf Basis der jeweiligen Situation. Wann immer ich die Möglichkeit habe, esse ich natürlich, wenn ich tierische Produkte esse, die entweder aus eigener Erzeugung oder aus möglichst guter Erzeugung. Wenn ich unterwegs bin und merke, ich habe ja keine Ahnung, was ich da angeboten bekomme, dann esse ich tendenziell auch eher vegan, weil ich davon ausgehe, dass das zumindest dann die bessere Wahl ist. Mhm. Aber ich kategorisiere eben nicht in in Schubladen wie vegan, vegetarisch, mischköstlich, Paleo, High Carb, Low Carb, Ketogen, nee, sondern ich decke meinen Nährstoffbedarf und versuche währenddessen möglichst viel negativen Einfluss auf die Welt auszuüben.
Safer, ich glaube gerade die Ernährungsform von gerade explizit von Frauen, die schwanger werden wollen, die im Kinderwunsch sind, sind super relevant. Und ich habe mir tatsächlich im Vorgespräch die Frage gestellt, also so in dieser Gesundheitsbubble wird die vegane oder auch vegetarische Ernährung immer mehr. Ist das was du auch so wahrnimmst?
Es ist super lustig. Also lustig, es ist super, es wäre lustig, wenn es dann traurig wäre, weil es ist total schizophren. Wenn du dir anguckst, die Erhebungen, die letzten 2 Jahre waren die ersten Jahre seit über einem Jahrzehnt, in dem die Anzahl an vegan lebenden Menschen in Deutschland 2-mal in Folge gesunken ist.
Ja, vielleicht hast du einen Einfluss darauf gehabt.
Warum auch immer das der Fall sein sollte, aber auf jeden Fall die absolute Anzahl an Veganern scheint zu sinken. Und auch das Angebot, also wenn man sich anguckt, viele der veganen Produktlinien verschwinden mehr und mehr aus den Regalen, um jetzt etwas Plakatives zu sagen, McDonald's, Österreich, ich glaube auch Deutschland hat irgendwie ihren McPlant eingestellt, viele von den Mischköstling-Companies, die auch mal vegane Seitenlinien haben, stampfen die ein, die veganen Supermärkte machen eigentlich alle zu und so weiter und so fort. Das heißt, ich sehe ehrlicherweise da ein relativ deutliches, das Ganze ist nicht am mehr werden, sondern vielleicht eher weniger werden.
Vielleicht werden die Leute, die da sind, halt immer lauter. Das kann natürlich
sein. Und das
sein.
Passiert definitiv. Und es hat sich, und das findet der Schizophrene, selbst in der allgemeinen Bevölkerung so eine Weltanschauung eingeprägt. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil die meisten Leute denken immer noch, dass ich vegan bin, wenn sie sich jetzt nicht intensiv mit meiner Ernährung beschäftigen. Und das Hauptding ist so, ja, ey Nico, schön dich kennenzulernen, ey, aber ich esse auch nur ganz wenig Fleisch und ich versuche eigentlich weitestgehend auf Fleisch zu verzichten und Eier versuche ich gar nicht zu essen und Milch, immer nur Pflanzenmilch, weil das ist gut fürs Klima, weißt du? Und das heißt, Leute haben diese falschen Gedankengang, was den gesundheitlichen und auch den ökologischen Aspekt, ich war vorhin, deswegen bin ich leider zu spät gekommen, 3 Stunden plus beim Ben von Ungeskriptet, da haben wir sehr ausführlich auch noch über das ökologische Thema gesprochen. Quasi Leute handeln gar nicht danach, dass sie selber vegan wären, aber finden das trotzdem dann total gut und befürworten das in der Öffentlichkeit, weil so, ah, ich könnte es nicht, aber ey, jeder, das macht richtig toll und das, ich habe überall gehört, dass es total gesund wäre. Und es ist voll gefährlich, weil das führt dazu, dass wir eine gesellschaftliche Wahrnehmung von etwas haben, was nicht einmal der Realität entspricht und nicht einmal dem Verhalten der Leute. Und das ist schwierig.
Ich glaube, was das Relevante da ist, und deswegen, wir haben vorher extra nochmal in dem 2024er Ernährungsreport nachgeguckt, sind tatsächlich 8% der Deutschen sind vegetarisch unterwegs, 2% nur vegan,
hätte ich gedacht. Für wahnsinnig überschätzt, also ich glaube nicht, dass es 2%
sind. Weil hätte ich auch gedacht, das ist doch auf jeden Fall weniger, ja. Aber von diesen 10% vegetarisch und vegan Lebenden, ob es jetzt weniger sind oder nicht, sind 80% Frauen.
Zumindest. Das wissen wir sehr klar.
Das wissen wir. Und ich glaube, dass das gerade in diesem Thema Kinderwunsch natürlich eine massiv entscheidende Rolle spielt.
Natürlich.
Nicht, dass die Männer da keine Rolle spielen, aber trotzdem sind dadurch die Mängel, die wir wahrscheinlich bei Frauen sehen, die sich vegetarisch vegan ernähren, tendenziell wahrscheinlich noch mal ein bisschen gravierender, als wenn wir, wobei, kann man das so sagen?
Ja, kann man, und dann wird jeder Veganer sagen, ja, aber die mischköstlichen Frauen sind ja auch schlecht versorgt. Erstens einmal, sie sind im Durchschnitt besser versorgt und ja, sie sind auch schlecht versorgt, weil sie nicht um ihre Ernährung kümmern, aber sie haben zumindest die grundsätzliche Möglichkeit, ohne jede Menge Supplements eine nährstoffbedarfsdeckende Ernährung zu vollziehen. Von daher, man kann das genauso sagen und jede Person, die jetzt diesen Tonfall kriegt und anfängt, muss man wirklich einmal an die Schranken weisen, weil das ist auch wirklich, ich merke das ja, wie sich auch in der öffentlichen Diskussion, wo da werden so krasse Falschaussagen von Seiten von veganen Aktivisten getroffen und niemand weiß oder getraut sich, die in die Schranken zu weisen. Und das muss ich da als, ich bin ja immer noch pro vegan aus theetischer Sicht, das muss ich da immer der Buhmann sein, der sagt so, ey, das ist ja völliger Humbug. Ich will das gar nicht, ich möchte nicht die Rolle sein, aber es macht sonst kaum jemand. Ich hatte auch mal eine Diskussionsrunde, da waren, ich glaube, 3-4 Veganer und 3-4 Mischköstler, also Ärzte, Ernährungsmediziner, Ernährungswissenschaftler und so weiter. Und ich kannte deren Position und die waren so kleinlaut die ganze Zeit und waren so zurückhaltend, weil sie ja nicht irgendwie jemanden auf die Füße treten wollten. Aber du trittst halt damit dann den Kindern auf die Füße, wenn sie eine Basis haben von einer Mutter, die nicht optimal mit Nährstoffen versorgt ist.
Deswegen ist es ja auch so wichtig,
ja,
darüber aufzuklären. Würdest du, wenn wir nochmal diese 2 Gruppen nehmen würden, also wenn die Mischköstler, also wenn wir uns jetzt spezifisch auf die Frauen beziehen, und wir haben jetzt vielleicht vegetarisch oder vegan lebende Frauen. Wo sind die größten Unterschiede, was die Nährstoffmängel angeht?
Also grundsätzlich sehen wir in der Allgemeinbevölkerung, dass sowohl hochwertige tierische als auch hochwertige pflanzliche Lebensmittel zu wenig gegessen werden. Das, was die meisten westlichen Menschen essen, ist relativ viel hochverarbeitete Pflanzen, raffinierte Getreide, raffinierte Öle etc., Zucker und so weiter und so fort und verarbeitetes Fleisch und andere nicht so hochwertige Fleischprodukte. Und bei den Mischköstlern ist eben zumindest die das Potenzial da, dass sie aus dem Vollen schöpfen könnten. Sie tun das aber meistens nicht. Und es, ich meine, klar, Nationale Verzehrstudie 2 und viele weitere haben auch ja Mangel, vermeintliche Mangelraten festgestellt und an denen kann man sich orientieren. Aber, bitte, großes Aber. Erstens einmal, nur von einer sehr kleinen Stichprobe dieser Gesamtzahl wurden überhaupt Blutparameter genommen. Da, wo Blutparameter genommen wurden, haben wir am Anfang ja schon darüber gesprochen, sind die nicht wahnsinnig aussagekräftig. Und der Versorgungsstatus wurde anhand von Ernährungsprotokollen genommen, von Datenbanken, die, weil ich regelmäßig damit arbeite, sehe natürlich, wie flott die sind. Und zum Beispiel Dinge wie Selen wurden heute mal gemessen, Cholin natürlich sowieso nicht und vieles weitere. Daher sind das wahnsinnig unvollständige Erhebungen. Aber egal ob mischköstlich oder vegan, wenn der Anteil an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zu gering ist, dann wird natürlich Vitamin C, Folsäure, Vitamin E aus den Pflanzenölen, was wir noch haben wahrscheinlich?
Vitamin K.
Vitamin K1 zumindest. Genau, das sind so die Klassiker, die halt besonders hochkonzentriert in Pflanzen drin sind und die werden dann tendenziell Magnesium, wäre auch ein Stoff, den man, Kalium wäre noch ein weiterer, die dann tendenziell da knapp werden und wenn man zu wenig tierische Lebensmittel isst oder zu wenig vollwertige, dann werden es natürlich Dinge wie B12 sein, mit den Milchprodukten das Kalzium, mit den Eiern das Cholin, mit dem Fisch die Omega-3-Fettsäuren etc., was wir vorher schon kurz besprochen haben. Und den einzigen Punkt, den man machen kann, ist, vegan lebende Frauen oder vegetarisch lebende Frauen beschäftigen sich durchschnittlich ein bisschen mehr mit ihrer Ernährung, als es Mischköstlerinnen tun, im Durchschnitt. Und damit haben sie im Durchschnitt dann doch in manchen Erhebungen aufgrund der Supplementierung und so vielleicht ein bisschen ein günstigeres Nährstoffspektrum. Aber das ist kein Argument für die vegane und vegetarische Ernährung, sondern ein Argument für eine bessere Aufklärung der mischköstlichen Frauen, weil deren Potenzial ist natürlich viel höher, sich ausgewogen zu ernähren.
Welche Relevanz, wenn man so bei dem Fleischverzicht bleiben würde, wenn man ja so diese ganzen Carni-Nutrients nehmen würde, über die wir eben auch schon kurz gesprochen haben, vielleicht nehmen wir uns mal eins raus. Ich finde gerade so in den letzten Wochen, vielleicht ist das aber auch nur mein Eindruck, oder letzten Monaten, ist das ganze Thema rund um Kreatin deutlich größer geworden.
Ja.
Nicht nur, dass das natürlich, wenn wir ganz am Ende über das Thema Supplementation, Nährstoffe von Kindern sprechen, komme ich da auch nochmal drauf zurück. Aber gerade das Thema, und wir haben da auch super viel in den letzten anderthalb Jahren geguckt, als ich dieses Thema Kinderwunsch mit meiner Frau hatte. Und das ist ja nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann relevant. Und gerade in der Situation, wo ich keine Fleischerzeugnisse zu mir nehme, wie relevant siehst du da dieses Thema mit Supplementation? Weil, und das ist jetzt ärztlich gesehen das größte Problem, auch wenn wir, klar, wir haben bei verschiedenen Dingen keine subjektiv richtig sinnvollen Marker, aber ich kann die Carni-Nutrients ja gar nicht messen. Also ich kann ja...
Also du kannst sie messen, ja, aber sie sind unfassbar unaussagekräftig.
Aber kannst es ja auch sein lassen. Also fast, Kreatin zu messen, weiß ich jetzt nicht so, ob das so sinnvoll
Muskelbiopsie.
Ja, genau. Das mache ich jetzt so recht selten in der Praxis. Also noch invasiver geht dann ja nicht. Aber wie siehst du da Kosten und Nutzen nebeneinander? Also ich bin sowieso pro Kreatin, aber grundsätzlich gerade so explizit für dieses Thema, denn ich denke, das ist ja eine, also meistens der kleinste Teil der Menschen, die einen Kinderwunsch haben, sind ja die, die aus dieser Gesundheits-Fitness-Bubble kommen, die vielleicht, wenn, dann sind das ja die Männer, die Kreatin supplementieren und sagen, ich kenne das aus dem Fitnessstudio und hab das gemacht, das hat mir der Trainer da empfohlen und mega. Und die Frauen sind ja eher so, ich zieh dann Wasser, das ist gar keine gute Idee. Genau, und Haarausfall, das ist ein ganz anderes Thema, aber ja. Also wie siehst du da die evidente Datenlage rund um das Thema Kinderwunsch?
Ehrlicherweise No-Brainer, weil das der Nutzen ist gut etabliert, das Risiko geht eigentlich gegen null und die Kosten sind auch überschaubar. Von daher, wenn man kein, also isst Fleisch, dann hast du auch Kreatin. Und man auch sagen muss, du müsstest schon je nach, weil die unterschiedlichen Teile des Tieres sind sehr unterschiedlich kreatinhaltig, unterschiedliche Spezies sind auch sehr unterschiedlich kreatinhaltig. Daher müsste man sich schon recht gut mit seinem Speiseplan auseinandersetzen, um die Mengen, die man ansonsten supplementieren würde, auch gut über die Nahrung zu kriegen. Es ist möglich, aber jetzt kein Selbstläufer. Und daher wäre es aus meiner Sicht eigentlich, wenn die Ernährung fleischfrei ist. Ich würde jetzt grundsätzlich nicht sagen, nimm Kreatin, sondern ich würde sagen, nimm Carni-Nutrients, weil das ja halt ein Verbund von unterschiedlichen Stoffen ist, die zum Teil auch synergetische Wirkungen haben. Aber dass eine fleischfreie Ernährungsweise durch Carni-Nutrients profitiert, ist aus meiner Sicht unstrittig. Natürlich mehr Daten, die das dann quasi bis ins letzte Detail schwarz auf weiß zeigen, wären gut und sinnvoll. Aber wenn die Ernährung fleischfrei ist, halte ich das für eine sehr sinnvolle Sache, weil das aus zwei Gründen. Erstens einmal, Wir wissen sowohl im Tiermodell als auch mechanistisch, an welchen Stoffwechselprozessen diese Carninutrients beteiligt sind. Also da haben wir mal relativ überschaubare, klare Daten, die positive Effekte zeigen. Nummer zwei, wir sehen zumindest in Beobachtungsstudien beispielsweise, wir rechnen die Kreatinzufuhr aus, die Kinder in ihrer Jugend, in ihrem Kindesalter haben und sehen, das Längenwachstum korreliert mit der Kreatinzufuhr. Natürlich korreliert hier die Kreatinzufuhr mit dem Fleischverzehr. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Case nur für Kreatin, sondern für Fleisch. Aber wenn ich kein Fleisch esse, dann möchte ich ja das Nährstoffprofil, das mir fehlt, möglichst gut nachstellen. Und das sind zwei wichtige Aspekte. Und im Tiermodell natürlich sehen wir auch, was die langfristigen Auswirkungen von einer zum Beispiel Kreatin- oder Taurin-Depletion, was ist das deutsche Wort dafür? Unterversorgung,
genau. Mangel.
Mangel. Es gibt noch schöneres deutsches Wort, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, mir passiert das auch ganz oft. Ich sag dann, ich habe in dem Podcast letztens mal Rasse gesagt, meinte aber nicht Rasse, sondern meinte das englische Race.
Was ja im Englischen viel weniger nazihaft klingt.
Absolut.
Und ja. genau, diese Taurin, Kreatin Depletion, Carnitin Depletion wurde ja im Tiermodell
getestet. Schwund, sagt Google, aber mehr
es
sagt
gibt
Google nicht.
Es ist eben nicht, glaube ich, einfach Depletation. Das ist, glaube ich, nicht das deutsche Wort. Das ist sehr ähnlich. Vielleicht ist es auch das. Also quasi der sinkende Status mit einem Stoff. Schwund ist lustig. Sehen wir im Tiermodell, dass es auf physiologischer Ebene so viele negative Effekte hat für ein großes Set an Stoffwechselprozessen. Und ja, wir sind keine Ratte und ja, wir sind auch wir sind nicht irgendein anderes Tier. Aber nachdem diese Stoffwechselprozesse über die Speziesgrenze bei quasi allen Tieren, zu denen mir zumindest Daten vorliegen, ähnlich funktionieren, müsste es zumindest einen ganz klaren Gegenbeweis geben auf der menschlichen Ebene, dass man sagt, nee, wir wissen hier schwarz auf weiß, bei Menschen ist es anders. Und nicht nur, dass es das nicht gibt, sondern es ist so, wir essen seit jeher Fleisch, da sind all diese Stoffe drin, wir sehen sowohl in Beobachtungsstudien Menschen als auch bei den Tiermodellen, als auch auf mechanistischer Ebene, dass es einen sinnvollen Effekt hätte. Und ich weiß es nicht, warum das dann immer noch so kontrovers diskutiert wird und so hoch emotional. Aber ja, das wird es. Und deswegen von meiner Seite aus ist die erste Empfehlung, Fleisch zu essen, hochwertiges Fleisch zu essen. Wenn man das nicht in relevanter Menge regelmäßig essen kann, dann wäre meine Empfehlung, Carninutrients und damit einhergehend auch Kreatin zu supplementieren.
Was ist eine relevante, regelmäßige Menge Fleisch?
Das ist eben das Ding. So, wenn du sagst, wie viel Huhn isst du? Also, isst du eher das weiße Fleisch aus der Brust oder isst du eher das dunklere Fleisch aus dem Schenkel? Das hat einen riesen Unterschied in der zum Beispiel Tauringehalt. Das heißt, es ist... Ich sage gerne eine Zahl, aber man möge sie bitte im richtigen Kontext sehen. Ich würde sagen, wenn eine Frau sagt, sie möchte schwanger werden und sie isst deutlich unter 300 Gramm die Woche, dann wäre meine Empfehlung, iss mehr oder supplementiere. Wenn sie sagt, ich esse so 300, 400 Gramm pro Woche, also so ein Mittelding. So, das Risiko ist weiterhin gegen null, wenn du supplementierst, aber es wird jetzt nicht ganz so wichtig sein, als wenn du kein oder nur 100 Gramm Fleisch die Woche isst. Wenn sie jetzt sagt, ey, ich esse 600, 700 Gramm Fleisch die Woche, kann man auch noch diskutieren, welche Art und so weiter und so fort. Und zum Beispiel Taurin ist auch hitzelabil leider. Aber dann würde ich sagen, es würde erneut nicht schaden. Und das klingt natürlich immer so, ja, okay, also empfiehlt das ja eh jeden. Nee, empfiehlt es halt jeden, der sein Restrisiko möglichst minimieren möchte. Das ist das Ding. Aber ist es notwendig, wenn du wirklich einen regelmäßigen Fleischverzehr hast? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.
Um den Leuten jetzt vielleicht so ein bisschen das Denken abzunehmen, könnte man ja dann provokativ sagen, ja, aber dann müsste es ja eigentlich trotzdem jeder nehmen. Weil also realistisch, welche Frau isst mehr als 600 Gramm Fleisch in der Woche?
Ich sag, wenn es 600 Gramm sind, wäre das ja auch in Ordnung.
Ja, genau.
Aber okay, trotzdem, wie viele Frauen essen das?
400.
Ja, genau, ja, das, vor allem, ja. Die DGE-Empfehlung ging jetzt herunter. Das war ja früher 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche Empfehlung. Jetzt sind es ja 300 Gramm Fleisch die Woche. Das heißt, wir sind ja hier sogar über einer DGE-Empfehlung, die halt, wenn man sich dann guckt, auf welchen Grunddaten das beruht, natürlich eine ökologische Komponente hat und keine ernährungsphysiologische Komponente. Und ja, man könnte den Case machen, ich sträube mich das zu sagen, weil natürlich wird sonst dieser eine Satz rausgenommen und Leute beschweren sich, dass Nico allen Leuten Supplements empfiehlt. Aber es ist natürlich das Einfachste, das ist ja die Idee auch hinter den Konzepten, die wir machen. Wir haben Nährstoffe für unterschiedliche Lebensphasen, die eine Grundversorgung bieten. Es ist wie eine Versicherung. Du freust dich ja einerseits, wenn du deine Versicherung nie brauchst. Viele sind sehr teuer, das muss nicht einmal teuer sein. Aber wenn du deine Versicherung nie brauchst, warst du abgesichert, aber hast es nie gebraucht. Und wenn du sie doch brauchst, freust du dich, dass du sie hast. Und so sehe ich klug zusammengestellte Multinährstoffkomplexe, die eben mit all diesen essentiellen und semi-essentiellen Stoffen eine Grundversorgung liefern, die dazu führen, dass ein Mangel eigentlich ausgeschlossen ist, wenn jetzt nicht diese sehr unwahrscheinlichen Fälle mit B12-Rezeptor-Dysfunktion und so weiter stattfinden und auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass selbst an Tagen, wenn einmal nährstoffreicher gegessen wird oder doch mal eine fleischreichere Woche dabei ist, keine Überversorgung mit diesen Stoffen eintritt. Das ist für mich eine total klare, logische No-Brainer-Empfehlung. Aber wenn ich die sage, dann brauche ich immer noch 5 Minuten davor, um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen, damit nicht heißt, aha, ja, okay, also Nico ist jetzt auch so ein Supplement-Pusher, der jeden alles empfiehlt.
Ja, ich glaube, das ist der Vibe, der so rund um Social Media und Co. mittlerweile herrscht. Das ist so, wenn ich jetzt einen Post machen würde und sagen würde, Bananen sind gesund, wären da 20 Posts drunter, wo einer sagen würde, ja, hä, Orangen nicht. Aber ja, das hängt davon ab, ob die Banane grün, gelb oder braun gepunktet ist oder braun ist. Am Ende ist das total vom Fructose- oder Glukosegehalt abhängig. So, und du, ohne diesen Kontext zu schaffen, ist es natürlich total schwierig, aus dem Kontext gegriffen zu werden, wie wenn man jetzt einen Satz rausnehmen würde. Aber ich glaube, am Ende geht es auch gar nicht darum zu sagen, man empfiehlt jedem das Supplement, sondern ich glaube, am Ende geht es darum zu sagen, so, hey, wir sehen, was sind die Empfehlungen, wo sollte man landen, wenn man so und so viel Fleisch isst, dann wäre es sinnvoll, wenn man so viel isst, dann ist es nicht sinnvoll. Und am Ende, und das ist, glaube ich, die praktisch relevanteste Sache, es hat ja auch keinen Nachteil, wenn man es nimmt.
Das ist der Punkt. Die Sicherheit ist hier sehr klar etabliert.
Eben drum. Und deswegen, ich glaube, gerade, und ich sehe das noch ganz plakativ für ganz viele andere Gesundheitsthemen so, aber gerade in so einem emotional belasteten Thema spielt, jetzt finde ich ein Supplement für 30, 40 Euro nicht die entscheidende Rolle am Ende, wenn du das Thema des Wunsch eines Kindes hast. Wie gesagt, wir hatten das ein Jahr lang und am Ende des Tages lag es jetzt nicht an einem Supplement, an einem Nährstoffmangel so wahrscheinlich, sondern an ganz viel Stress und ganz vielen anderen Faktoren so. Ja, absolut, klar. Wobei ich habe auch ein Spermiogramm gemacht und war alles gut in dem Kontext. Und ich bin ja sowieso gut versorgt, weil ich ja alles die ganze Zeit mache und messe und immer wieder anpasse. Aber trotzdem am Ende, wenn du mir etwas hingelegt hättest und gesagt hättest, hey, aus wissenschaftlicher Sicht ist das sehr sinnvoll, wir können gewisse Dinge davon gar nicht messen. Und wenn du das machst für 30, 40, 50 Euro im Monat, am Ende des Tages, du wirst damit niemals über gewisse Referenzen hinausstoßen und es wird niemals ein Nachteil, dann ist die Frage so, ja, why not? Also wegen 50 Euro, ein Termin in der Kinderwunschklinik kostet das 200-fache so gefühlt. Also, und ich glaube, das ist das, was sich jetzt viele Leute über Social Media, wenn jemand sagt, so, oh mein Gott, wie kann man denn sagen, so, ja, das kostet 50 Euro, das braucht man vielleicht gar nicht so. Darum geht's ja gerade gar nicht, ja, ob man das unbedingt braucht oder nicht. Aber es hat ja auch keinen wirklichen negativen Effekt in diesem Kontext. Und gerade wenn man weiß, Menschen nehmen zu wenig Fleisch zu sich oder sagen generell, sie nehmen kein Fleisch zu sich, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nährstoffe dann trotzdem im Körper sind?
Ja, ja, und sehr zusätzlich gering. Auch zu, weil natürlich die Carninutrients können auch selber synthetisiert werden, aber ja, die,
aber mengenmäßig.
Wenn du, genau, und ich lass den Case auch zu, wenn du wirklich eine sehr proteinbetonte Ernährung hast, ausreichend Eier isst, Milchprodukte, Fisch, dann kannst du auch den roten Fleischverzehr von mir aus kompensieren. Kann man nicht messen, aber das ist dann vielleicht realistisch. Aber das machen die meisten ja auch nicht. Und du hast ja mit jedem dieser Carninutrients, die du weglässt, eine höhere metabolische Bürde auf den Aminosäurestoffwechsel, weil ja diese Stoffe gebildet werden müssen. Das heißt beispielsweise, du hast nur eine begrenzte Menge an Methionin in der Nahrung beispielsweise. Und Methionin wird für die Kreatinsynthese gebraucht, wird für die Carnitinsynthese gebraucht und für vieles weitere. Und das heißt, du fängst halt, wenn du beginnst, gewisse Lebensmittelgruppen zu exkludieren, wird die metabolische Bürde auf das, was du zuführst, natürlich immer höher auch. Und vor allem im Fertilitätsthema, wir haben mit einer ganzen Reihe an Stoffen, haben wir ja Studien, wo randomisiert Personen mit einer typisch westlichen Ernährung randomisiert wurden und wirklich nicht auf Spermiogramm oder etwas, sondern auf harte Endpunkte wie erfolgreiche Schwangerschaft getestet wurde. Und man sieht, in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe mit diversen Stoffen ist die Rate an erfolgreichen Schwangerschaften und auch zum Teil erfolgreicheren Geburten höher. Und wenn du, und das sind meistens nur einzelne Nährstoffe, vielleicht gibt es dies, aber mir ist nicht bekannt, dass quasi in Multinährstoffen das auch so getestet wurde. Das wurde, warum auch immer, meistens mit Single-Nährstoffen, aber eben mit unterschiedlichen. Und wenn ich jetzt das in den Topf werfe, sag so, naja, sowohl beim B9, Cholin, Zink, Selen, überall gab es eine etwas höhere Fertilitätsrate und ich gebe das jetzt in den Multinährstoff rein, ja, das ist ja ein, wie du sagst, viel, viel eine besseren Bang for the Buck, wie man im Englischen sagt, kriegst du ja kaum. Das Risiko ist eigentlich null. Ich sage immer eigentlich, weil natürlich gibt es irgendwelche Szenarien, an denen man sich was vorstellen kann, aber grundsätzlich ist es null. Und der Nutzen ist sehr wahrscheinlich. Es sei denn, du ernährst dich perfekt. Dann natürlich, dann wird es keiner nehmen. Aber im Schnitt gewinnst du damit. Also jede Wette, so Leute wetten ja gerne, ich würde immer darauf wetten, dass das natürlich sinnvoll wäre.
Die Frage wäre ja tatsächlich auch, die man mal in den Raum stellen könnte, sich, also wenn es diese perfekte Ernährung überhaupt gibt, sagen wir, du ernährst dich aus Biofleisch, artgerechter Haltung, Gras, ist es nicht vielleicht sogar deutlich teurer?
Nahrungsergänzungsmittel, wirklich hochwertige, laborgeprüfte, haben natürlich auch einen Preis. Also du kannst in den Drogeriemarkt deiner Wahl gehen und kannst da sehr günstige Präparate erwerben, aber wir sind ja in dem Bereich tätig und die Rohstoffe, wenn sie hochwertiger sind, sind einfach teuer. Die ganzen Laboranalysen sind einfach teuer. Das heißt, ich habe es einmal mit dem Ei ausgerechnet. Also die Nährstoffe aus einem Ei zu supplementieren ist teurer als ein hochwertiges Ei zu kaufen. Tatsächlich. Das mag jetzt sein, dass es nicht bei allen Lebensmitteln und bei allen Nährstoffen immer so ist, aber im Schnitt ist das Lebensmittel, vor allem wenn du es, und das ist ja das Ding, wo kaufst du denn dein Weidefleisch? Haust du das direkt beim Hofladen, Direktvertrieb? Da wirst du wahrscheinlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Gehst du zum Feinkostladen in deiner Innenstadt, da wird ein ziemlich großer Aufschlag drauf sein. Das heißt, das ist von bis sehr unterschiedlich. Aber wenn es rein darum geht, und natürlich die Lebensmittel haben den großen Vorteil, weswegen ich ja darauf poche, dass bitte die präferiert werden sollen, die liefern natürlich abseits der bekannten Stoffe auch noch alles andere. Wir wissen, es sind so ungefähr so 25 bioaktive Substanzen in Lebensmitteln drin. Wir kennen bei weitem noch nicht alles und daher bitte Food First. Aber um eben auf Nummer sicher zu gehen, bei den bekannten Stoffen ist es sinnvoll. Gerade, und deswegen ist es eigentlich so ein einfaches Konstrukt, aber es ist für die Leute immer noch nicht so ganz im Thema drin, dass du nicht sagst so, was brauche ich denn, sondern was isst du denn? Und dann erfahren wir, was du brauchst. Und deswegen haben wir bei Hopkins beispielsweise die Brand, die wir haben, gibt es ein Präparat, das heißt kein Fleisch. Da sind die keine Nutrients drin und andere bioverfügbare Mineralstoffe, die du halt wenig bis gar nicht kriegst, wenn du kein Fleisch isst. Es gibt kein Fischpräparat, da sind die Omega-3-Fettsäuren drin, die du kriegst, wenn du Fisch essen würdest. Es gibt keine Milch, da ist das Kalzium und das Jod aus der Milch drin und es gibt, was wir vergessen, kein Ei, wo Cholin und Arachidonsäure drin ist. Also eigentlich ein sehr einfaches Baukastensystem und dem zugrunde liegt eben ein Basis-Multinährstoff, um eben dieses Sicherheitsnetz an Vitaminen und Spurenelementen zu bieten. Und jede Person kann sich da gerne entscheiden, das zu machen oder nicht zu machen, die Ernährung zu optimieren oder auch nicht. Ist nur ein Angebot.
Du, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich glaube, man ist trotzdem immer so in dieser rechtfertiger Position gefühlt. Das merkt man total, dass du da total drin bist. Aber das ist ja durch Social Media total natürlich. Und am Ende ist es, glaube ich, ein totaler Unterschied, ob man ein Produkt kreiert, weil man ein Problem spezifisch beheben möchte. Oder
Probleme kreiert.
Oder halt Probleme kreiert. Das natürlich vielleicht auch.
Vermeintlich Probleme kreiert.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wir hatten zum Beispiel, als Laura schwanger geworden ist, Ende letzten Jahres, war das so, dass Laura zum Beispiel ein richtiges Problem mit Eierkonsum bekommen hat.
Klar.
Weil sie...
Der Geschmack ändert sich.
Genau. Und das war nicht nur in den ersten 12 Wochen so, sondern das war einfach mal ganz entspannt in den ersten 7 Monaten so. Laura hat früher immer Rührei gegessen und selbst wenn ich mehr Rührei in der Pfanne gemacht habe, musste die den Raum verlassen. Ja. Das ging gar nicht. Und dann ging nur noch gekochte Eier. Mhm. Jetzt gegen Ende der Schwangerschaft switcht sich das gerade, auch total absurd, aber switcht sich das gerade jetzt, so dass gekochte Eier jetzt nicht mehr so gerne konsumiert werden. Klar, wenn der das 8 Monate jeden Tag gegessen hat. Und jetzt kommt wieder dieses Rührei-Thema. Also das ist ja auch was sich innerhalb der Schwangerschaft dann irgendwann wandelt.
Frauen ist ja auch oft schlecht während der Schwangerschaft. Generell so, sie werden empfindlich gegenüber Gerüchen. Also ich kenne nicht so viele schwangere Frauen, die unrestriktiert essen konnten, weil sie sagen, ey, nee, mir ist eigentlich meistens nicht schlecht und ich finde eigentlich weiterhin alle Lebensmittel super, war zumindest in meiner subjektiven Erfahrung eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, safe. Und vor allem, was heutzutage, glaube ich, auch nochmal deutlich mehr dazugekommen ist, ist, dass dir ja ganz explizit von gewissen Dingen auch abgeraten wird, wegen verschiedenen Bakterienbelastungen, Rohmilch, gut, ob man jetzt Rohmilch so trinken sollte, sei man dahingestellt, aber Fleisch, je nachdem, darf ich mir Medium sein, generell Fischverzehr und solche Dinge. Also ich glaube, du bist als Frau da sowieso nochmal deutlich vorsichtiger und du bist am Anfang auch total aufgeschmissen, weil ich habe am Anfang, als wir diesen Prozess durchlaufen, meine ich, es ist ja absurd eigentlich, dass dir nicht einfach jemand meine Liste hinlegt beim Frauenarzt und sagt so, auf die Sachen jetzt bitte verzichten, die Sachen noch nehmen wir nicht. Nein, das gibt's noch nicht. Das kannst du dir dann alles selber zusammen googeln am Ende und dir dann irgendwie die Sachen raussuchen. Und ich glaube schon, dass du da irgendwo an einem Punkt angekommen bist, selber in der Schwangerschaft, wenn es dir schlecht geht, wenn, also gerade in den ersten 12, 13 Wochen ist dieses Übelkeitsthema ja absolut da. Ich glaube schon, dass du dann auch sehr dankbar bist, auf eine gute Versorgung zurückgreifen zu können, aber dir nicht gewisse Dinge zuführen musst, die du gerade nicht mal richtig sehen oder riechen kannst am Ende des Tages. Von daher lass uns vielleicht mal so ein bisschen auf dieses Ernährungsthema in der Schwangerschaft übergehen. Also wir haben jetzt über die gewissen Nährstoffe geredet, die für dieses Thema Kinderwunsch relevant sind. Klar sind da noch ganz viele andere Dinge von Schilddrüse und TSH und sowas alles relevant, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber was switcht sich dann? Also ändert sich was? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Riesenmythos, dass irgendwie Kinderwunsch, Nährstoffversorgung was anderes ist, als wenn ich dann in der Schwangerschaft bin, also es erfolgreich geschafft habe. Was verändert sich denn da eigentlich?
Also grundsätzlich, das ist auch der Grund, warum bei Hopkins Formulations es ein Präparat für den Kinderwunsch und die Schwangerschaft gibt. Das ist ein und dasselbe Präparat, weil, und das sind ja auch die Fachgesellschaften sich einig, du solltest beispielsweise die Folsäureversorgung ja nicht erst mit dem Moment der Empfängnis, den du ja eh meistens nicht genau kennst, beginnen, sondern schon in den Wochen davor, um sicherzustellen, dass die Versorgung gut ist. Daher halte ich es für sehr sinnvoll, beispielsweise mit Kinderwunsch bereits ein Präparat zu nehmen. Und bei uns steht explizit auch bei Kinderwunsch drauf, bei einigen anderen steht das nicht, aber grundsätzlich würde es auch funktionieren. Und ja, im Laufe der drei Trimester verändern sich die Nährstoffbedürfnisse bzw. die damit einhergehenden Empfehlungen der Fachgesellschaft marginal, aber das ist so kleinteilig, dass es eigentlich irrelevant ist in den meisten Fällen. Klar, gerade im ersten Trimester, haben wir es jetzt schon besprochen, gibt es ein paar Dinge wie Jod und Cholin und Folsäure, auf die man wirklich besonders achten möchte. Danke dir. Aber in einem klug zusammengestellten Multi- bzw. damit einhergehenden Produkten sind diese Stoffe ja eh drin. Worauf man achten möchte, erneut die nährstoffreichen, erneut tierischen Lebensmittel wirklich nicht zu knapp zu essen. Und wenn man sie zu knapp essen kann, weil einem übel wird oder was auch immer, dass man dann natürlich die entsprechenden kompensatorischen Schritte einleitet und die Nährstoffe ergänzt. Ansonsten gilt, das ist ja auch wirklich, glaube ich, das Wichtige, dass man das einmal noch einmal etabliert. Der menschliche Bedarf, also der Bedarf an Nährstoffen ist zwar in seiner Höhe von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich, aber grundsätzlich in seiner Art, welche Vitamine, Mineralstoffe, Fett und Aminosäuren gebraucht werden, grundsätzlich über das Leben dasselbe. Die einzige Besonderheit in diesen kritischen Lebensphasen, abseits der rein, und das ist schon eine Besonderheit, auf die man eingehen muss, der Kalorienbedarf der Frau erhöht sich während der Schwangerschaft nicht im selben Maße wie der Mikronährstoffbedarf. Sprich, du musst eigentlich deine Ernährungsweise pro Kalorie nährstoffdichter gestalten, um im Rahmen deiner Kalorienbilanz deinen Mikronährstoffbedarf zu decken. Das ist also schon eine gewisse Herausforderung. Und der zweite Punkt ist eben, dass die Eigensynthese an gewissen Stoffen, wir haben über keine Nutrients, stellvertretend für andere Stoffe gesprochen, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und auch beim Kindesalter in Phasen des Wachstums aller Voraussicht nach zumindest beim großen Teil der Bevölkerung nicht ausreicht, wo es vielleicht in normalen Lebensphasen quasi nicht schwangere Erwachsene durchaus ausreichen kann. Ja, wenn man sich's, also zwei Empfehlungen. A, wie gesagt, man guckt sich wieder mal die Hauptlebensmittelgruppen an, tierische wie pflanzliche, und guckt, ob man davon von den einzelnen Gruppen in ausreichender Menge pro Woche halt ausreichend isst. Und wenn nicht, welche Optimierungen man machen kann, oder wenn die Optimierungen aus Grund von kulinarischen Vorlieben oder Veränderungen nicht gehalten werden können, dass man entsprechend dann halt gewisse Dinge supplementiert. Also ich weiß, auch der Verlag wollte damals, dass er das Buch so, das sind die Nährstoffe für die Kinderwunschphase, und das brauchst du in der Stillzeit und das brauchst du in der Schwangerschaft. Und so, ja, also ich kann es so aufteilen, aber dann müsst ihr mir halt dreimal wiederholen. Natürlich, innerhalb der verschiedenen Trimester sind manche Nährstoffe unterschiedlich relevant und manchmal ist ein Fehlen besonders drastisch und tragisch, aber es ist über die ganze Phase hinweg problematisch, wenn du gewisse Nährstoffe nicht deckst. Das, man sollte sich vor Augen führen, wenn man es nicht weiß, was sind denn essentielle Stoffe, was sind die ganzen Mineralstoffe und die Spurenelemente, was sind die Vitamine, die fett- und wasserlöslichen, was sind die essentiellen Fett- und Aminosäuren, oder ein bisschen praktikabler, was sind die Lebensmittelgruppen, was davon esse ich, und wenn ich es nicht esse, wie kann ich es kompensieren?
Es gibt eine schöne neue Studie, die wir uns im Vorhinein angeguckt haben, die das sehr praktisch, finde ich, relevant macht. Also die reden sowieso grundsätzlich davon, dass die essentiellen Nutrients quasi Folsäure sind, Vitamin D, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren. Aber was die sehr schön machen, und das Bild können wir mal einblenden, die schauen sich verschiedene Diät-Pattern an, also ob das jetzt ist vegetarisch ernähren, ob das vegane Ernährung ist, ob das Keto-Ernährung, sogar glutenfreie Ernährung ist mit dabei, oder auch sogar intermittierendes Fasten ist dabei, und schließen dann über diesen Mangel an gewissen Nährstoffen darauf, also wenn man sich jetzt zum Beispiel vegan anschaut, dann sagen die ganz klar, dass es verschiedene Vorteile haben kann, zum Beispiel bei verschiedenen chronischen Erkrankungen, was auch immer das jetzt bedeuten mag, dass am Ende der Ballaststoffanteil hoch ist, dass das bei Diabetes helfen kann, aber dass das Risiko eben höher ist bei einer veganen Diät, also ob das jetzt eine Diät ist, eine Ernährungsweise ist ja die Übersetzung.
Nein, im Englischen ist ja auch Ernährungsweise.
Also höheres Risiko für B12-Mangel, für Omega-3-Mangel, für Kalziummangel und für Eisenmangel. Also quasi ja genau das, über was wir eben eigentlich schon geredet haben. Natürlich wird da jetzt vieles wie Carni-Nutrients und sowas nicht beachtet, aber das sind ja wahrscheinlich die relevanten großen Dinge. Und was ich spannend fand, ist, dass tatsächlich, und darüber haben wir jetzt ja viel geredet, vegan, vegetarisch und Co., aber dass sogar dieses Thema glutenfreie Diät, weil ja auch das was ist, was in diesem ich weiß gar nicht, wie man diesen Bereich nennen soll. Ich wollte gerade Schwurbler-Bereich sagen, aber das ist so das Wort, was mir so im ersten Sinn in den Kopf kam. So in diesem, hey, ich will gesund sein und Gluten ist schlecht und ja, in vielen chronischen Themen kann das ein relevanter Faktor sein. Aber trotzdem finde ich es mega spannend, dass diese glutenfreie Ernährungsweise hier mit drin ist. Und auch da sieht man, dass das zu Eisenmangel, zu Ballaststoffmangel, Folsäuremangel und auch am Ende zu Vitamin D-Mangel führen kann, weil ich mich klar limitiere auf Nährstoffquellen, die du ja eben auch schon ganz am Anfang mal genannt hast, wo Gluten theoretisch drin ist und dann auf Alternativen zurückgreife oder diese Lebensmittelgruppe einfach gänzlich versuche zu meiden.
Oh, Punkt. Auf jeden Fall unterstrichen. Ein paar Gedanken dazu vielleicht. Solche Modelle finde ich natürlich einerseits cool, weil Leute ja auch so Modelle mögen. Die mögen genau Grafiken oder Tabellen und so weiter. Safe. Das ist natürlich trotzdem, darf man nicht vergessen, so plakativ vereinfacht, dass es hinten und vorne ehrlicherweise falsch ist. Zum Beispiel die Aussage, Veganer hast du ein geringer, nimmst du mehr Nährstoffe, mehr Ballaststoffe auf und deswegen ist es besser. So, ja, im Durchschnitt, aber nur weil du, also jemand kann ja sich vegan ernähren, also pflanzlich ernähren, vollwertig und auch trotzdem ein Ei pro Tag essen, ist er nicht vegan und hat gleich viel Ballaststoffe. Jemand kann vegan sich ernähren und kann überwiegend Junk- und Fastfood-Veganes essen. Also ist so wahnsinnig. Oder eben glutenfrei. Ja, ich kann natürlich mein Vollkorngetreide mit Gluten durch eine Mais-Reiswaffel ersetzen, dann werde ich tatsächlich die genannten Mineralstoffe weniger kriegen. Oder ich kann es auch durch Buchweizen und Hirse ersetzen, dann wäre ich eigentlich kein Problem damit haben.
Oder ich esse mehr rotes Fleisch und habe dadurch keinen Eisenmangel.
Ja, genau, was auch immer. Also deswegen, Leute wollen immer sowas hören und wollen sowas haben und es wird auch erstellt, aber es ist mehr daran, ist ehrlicherweise leider falsch als richtig. Aber wenn es zu einer Problemsensitivierung führt, dann ist es ja schon mal super. Ja, und im Schnitt natürlich, je mehr du restriktierst, desto höher ist das potenzielle Risiko, weswegen das Risiko bei den restriktivsten Kostformen, die restriktivste, die wir haben, wäre die rein pflanzliche Ernährungsweise, am höchsten ist. Wenn man jetzt auf das andere Extrem geht, eine rein karnivore Ernährung hat natürlich auch eine ganze Reihe an Nährstoffen, die nicht ausreichend abgedeckt werden, aber zumindest ist im Durchschnitt die Nährstoffdichte bei tierischen höher als bei pflanzlichen, weswegen die vegane Ernährungsweise, wenn sie nicht sehr gut geplant ist, natürlich hier das Schlusslicht wäre. Und ein großes Problem auch bei solchen Erhebungen ist natürlich, dass sie, müssen wir natürlich jetzt ins Design der Publikation reingehen, aber ich würde mich getrauen zu wetten, dass zugrunde liegend einfach Verzehrserhebungen sind. Genau. Und dann ist so, okay, wir wissen beispielsweise, und das, die DGE hat das mittlerweile ja auch adaptiert in ihren neuen Zink-Empfehlungen, dass nicht gesagt wird, Männer brauchen so viel Zink und Frauen brauchen so viel Zink, sondern Männer brauchen, je nachdem wie hoch der Phytatgehalt ihrer Ernährung ist, das wiederum ist stellvertretend für wie viel Zink wird über vollwertige pflanzliche versus tierische Lebensmittel zu sich genommen, werden unterschiedliche Mengen an Zink zugrunde gelegt. Das wird hier ziemlich sinnbasiert sein. Dasselbe sehen wir auch bei anderen Mineralstoffen. Oder bis zum heutigen Tag wird immer noch, wenn es heißt, und wie viel Vitamin A nehmen die Personen auf, immer noch Retinol-Äquivalent für Beta-Carotin genommen, wobei wir wissen, dass roundabout ein Fünftel oder so keine sehr effiziente Beta-Carotin zu Retinol-Konvertierung hat. Und daher fallen da oft viele Probleme total durch, weil eben das viel zu komplex wäre, das alles in einer so einer Publikation zu fassen. Von daher, ich weiß auch, warum es nicht drin ist, aber das, am Ende führt es dazu, dass meistens die Problematik unterschätzt wird. So leid mir das auch für die vegane Philosophie tut. Das Risiko ist viel größer, als es solche Publikationen auf den ersten Blick vielleicht vermuten würden. Und das ist eh schon groß genug, wenn du da anguckst, was da alles fehlt. Aber es ist noch deutlich mehr.
Ja, safe. Auch gerade wenn man so in intermittierendes Fasten reinguckt, ist das Potenzial für niedriges Geburtsgewicht sehr groß, wenn man sich das in der Studie anschaut. Aber gut, das hängt halt natürlich auch wieder was davon ab, was isst du in deinem Essfenster, wie hoch sind die Kalorien, welche Nährstoffe isst
du. Warum solltest du intermittierendes Fasten während deiner Schwangerschaft?
Das ist sowieso eine grundsätzliche Frage, absolut.
Bitte aufhören.
Aber wenn wir uns vielleicht mal zwei spezifische Nährstoffe rausnehmen. Lass uns mal, weil das ist so das Number-One-Thema immer wieder, ist Eisenmangel. Und das ist grundsätzlich ja auch was, was in der Schwangerschaft, selbst wenn ich mit einem wirklich guten Ferritinspiegel in die Schwangerschaft reinstarte, aufgrund des Verbrauchs, Umbauprozessen und Co., geht der Ferritinspiegel, also der Speicher in der Schwangerschaft, häufig, und das sehen wir auch in der Praxis, runter. Wie würde man in so einem spezifischen Fall, also wir müssen jetzt nicht über Symptome von Eisenmangel und so reden, das ist jetzt zu plakativ, aber wie siehst du eine Entgegenwirkung in so einer Situation? Ist das dann eine Anpassung der Ernährung wieder? Ist das dann eine spezifische Supplementation? Wie würdest du da vorgehen?
Ein paar Gedanken dazu. Zum einen ist die Frage, ist es vielleicht ein physiologischer Prozess, dass der Ferritinwert sinkt?
Safe.
Weil das sehen wir zum Beispiel im Kalzium. Du kannst auch den Frauen noch mehr Kalzium über die Ernährung geben, es wird trotzdem ein Teil des Kalziums aus dem Knochen gelöst. Period. Da kommst du einfach nicht drum herum. Das ist einfach ein physiologischer Prozess und das wird dann nach der Schwangerschaft einfach wieder eingebaut. Also da könnte man auch messen und sagen, oh mein Gott, wir müssen also noch mehr Kalzium geben, weil das wird doch noch weiter gelöst. Nee, das ist ein physiologischer Prozess. Ich weiß, es ist ein Doppel beim Eisen, auch der Fall ist, aber es könnte sein. Davon unabhängig sind sich die Fachgesellschaften ja noch immer nicht einmal einig, ob wir überhaupt mehr Eisen in der Schwangerschaft brauchen. Die EFSA, die relativ aktuelle Eisenempfehlungen hat, geht nicht von einem höheren Eisenbedarf aus, weil sie sagt, die Absorption ist so stark erhöht. Andere Fachgesellschaften, die DGE, gehen von einem höheren Eisenbedarf aus und andere. Das heißt, da herrscht auch noch sehr viel Uneinigkeit und ich würde denken, am Ende des Tages ist da eine recht große, ausgeprägte interindividuelle Unterschiedlichkeit zu sehen. Und das wäre vielleicht wirklich einer der Parameter, wo man schon mal sagen würde, speziell in der Schwangerschaft, speziell Ferritin, weil gut messbar mit den anderen Eisenparametern dran, vielleicht wirklich ein Wert, der nicht so schlecht wäre zu testen, weil da tatsächlich hin und wieder Überraschungen auftreten.
Ja, aber lass mich da mal kurz einen Einwurf bringen, weil das ist auch was ich jetzt bei uns angefangen habe, maximal kritisch zu hinterfragen, weil wir haben echt oft gemessen währenddessen, weil wir natürlich auch so ein bisschen mit der Fehlgeburt da und gedacht haben, so, ja, lass mal nachmessen und wir hier Thyroxin und ja, viele Sachen angepasst. Und ich werfe jetzt mal nur was in den Raum und ich denke, das ist ein Punkt, der wird maximal vernachlässigt, weil, also schauen wir uns eine Frau oder einen Mann an, die nicht schwanger sind. Wir haben eben, du hast eben schon mal kurz gedroppt, ich habe es ja in meinem Buch super lange beschrieben, dass diese Referenzwerte, mit denen verglichen wird, absolut tragisch sind. Und dass das ja nichts mit klinisch gesund, nicht gesunden Symptomen und Co. zu tun hat, sondern einfach ein statistischer Parameter ist. Wir haben aber in ganz vielen oder bei ganz vielen Werten haben wir keine Referenzbereiche für in der Schwangerschaft. Das ist ein großes Problem. Aber, und jetzt kommt das viel relevantere Thema, was viele nicht wissen, ist, dass sich das Blutvolumen in der Schwangerschaft ja maximal erhöht. Und die meisten Blutwerte sind prozentual oder mengenmäßig im Verhältnis zum Volumen angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt nehmen wir jetzt mal ein Gesamteiweiß, haben wir eben auch kurz drüber geredet, wo du meintest, die Carninutrients können aus Aminosäuren produzieren. Nehmen wir jetzt mal, wir haben irgendwie einen Gesamteiweißspiegel um die 7 vor der Schwangerschaft und der ist angegeben pro Volumeneinheit, also pro Deziliter. Wenn das Volumen jetzt hochgeht, habe ich zwar mengenmäßig gleich viel, ob das jetzt Eisenspeicher, Ferritin ist, im Blut, aber der Wert sieht niedriger aus, weil ich verhältnismäßig einfach deutlich mehr Blut im System habe.
Definitiv, wobei ja zumindest beim Eiweiß ja auch deutlich mehr gebraucht wird für die Gewebeneubildung. Die Frage ist, ist es absolut beim Eisen auch der Fall und ist es im selben Maße? Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du aufbringst. Das ist ein
relevanter Punkt, weil wir haben nämlich gesehen, der Ferritinspiegel war vorher bei 110, der ist dann runtergegangen auf die 70 und ich saß da und ich habe dann wirklich überlegt, okay, also wir können jetzt die Eisensupplementation hochfahren, die Werte sind aber eigentlich gut, wir haben eigentlich auch keine Probleme. Und dann kam so der Moment, wo ich da saß und gesagt habe, ja, aber gut, mal, das Blutvolumen geht hoch, dass der Wert runtergeht im Blut, ist ja ganz normal.
Frage ist, wie weit darf er runtergehen, wie viel mehr Bedarf an Eisen und so weiter. Und das
gibt's keine Bereiche für.
Und daher ist blindes Supplementieren ohne weiteres keine schlaue Idee, aber zu sagen, eine Grunddosis verhindert halt, dass es ganz in die falsche Richtung geht. Aber wir wollen auf gar keinen Fall, was ja teilweise auch recht blind verschrieben wird, 30, 40, 50, 60 Milligramm Eisen einer Frau geben. Nur damit wir einen Wert erreichen, damit es am Papier passt. Das ist das, was sowohl diese Publikation ein bisschen gemacht hat, als auch eben oft die Referenz hat. Du, es geht eigentlich nur darum, dass wir das abhaken können, ohne dass ich ein bisschen darüber nachdenke, wie das zustande kam und so weiter und so fort. Also da bin ich ganz bei dir, das ist wichtig und kritisch.
Wie würdest du da jetzt bei Omega-3 herangehen? Weil das ist zum Beispiel schon nochmal was, wenn wir uns einen Index anschauen, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Da wird ja wenig mit Volumen und Co. gearbeitet. Wie siehst du das? Gerade die Datenlage, egal ob das jetzt in der Schwangerschaft ist oder auch vor der Schwangerschaft oder auch so, die Datenlage zu Omega-3 ist, nennen wir es mal, inhomogen, obwohl sie trotzdem also meiner Ansicht, ich bin ein super großer Omega-3-Fan, in eine ganz klare Richtung zeigt.
Aber mit Ausschlägen.
Genau, aber ja, eben mit Ausschlägen immer wieder. Mhm. Wir haben diesen rote Handbrief von einem Jahr gehabt, wobei ehrlicherweise das ist ja auch das wurde ja nicht im richtigen Kontext erklärt und gezeigt. Aber wie siehst du so dieses Thema rund um Omega-3-Indexmangel beziehungsweise Omega-Indexmangel, gerade in der Schwangerschaft, weil wir wissen, DHA ist super, super relevant, häufigste Fettsäure, was die ganze Entwicklung des Gehirns angeht und Co. Also wie stehst du zu diesem Thema Omega-3 in der Schwangerschaft?
Wollte man schon decken, ja?
Aber wie und wie hoch?
Bei den Omega-3-Zufuhrempfehlungen, also wenn wir Omega-3 sagen, meinen wir jetzt in diesem Kontext immer EPA und DHA. Mhm. Weil ja, also super spannend, ist ALA Und also ist Alpha-Linolensäure und Linolsäure eine essentielle Fettsäure oder ist es eine essentielle Fettsäure, wenn du keine Arachidonsäure und Gamma-Linolensäure und Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure hast? Mhm. Ersten Tiermodelle zeigen ALA und LA, also Alpha-Linolen und Linolsäure, quasi Mangel, also das Weglassen dieser Fettsäuren ist nur dann ein Thema, wenn die langkettigen Fettsäuren nicht zur Verfügung stehen. Und nach meinem Verständnis ist noch keine physiologische Rolle etabliert worden von LA und ALA, die über die Funktionen, die im Rahmen der Weiterverarbeitung zu den anderen Fettsäuren bestehen, konnte nach meinem Verständnis noch nicht etabliert werden. Ich würde im Zweifelsfall natürlich, wir haben trotzdem auch beim Kindersupplement auch noch ALA aus Chiaöl drin und ich würde es auch den Frauen raten, aber nur, dass man so ein bisschen sieht, wo wir überhaupt stehen, was wir eigentlich noch nicht alles wissen und wie in Stein gemeißelt manche Empfehlungen kommuniziert werden, wo wir ja noch ultra wenig wissen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, die ALA-Synthese oder die Bildung von EPA, DHA über Zwischenwege aus ALA ist insgesamt relativ gering und daher grundsätzlich mal spreche ich jetzt von EPA und DHA. Und da sind die Empfehlungen der Fachgesellschaften in der Schwangerschaft und Stillzeit, unterscheiden sich auch relativ stark von Fachgesellschaft zu Fachgesellschaft, von Land zu Land, aber die sind irgendwo, um jetzt einmal Größenordnung zu nennen, im Bereich von 500 bis 1000 Milligramm. So, wenn du das in dein Brot wirst. Genau 1000 sind es, glaube ich, ist knapp drunter bei einigen, aber so in der Größenordnung. Und wohingegen eben sagen würde, für nicht schwangere Frauen, wenn du es wirklich konsequent, weil das ist ja auch das Problem. Leute sagen, ja, ich habe jetzt 6 Wochen 250 Milligramm EPA und DHA genommen, so wie es die Fachgesellschaften empfehlen. Und jetzt ist mein EPA-DHA-Wert, mein Omega-3-Index aber trotzdem nicht gut. Ja, weil du es halt davor ewig nicht getan hast und keinen Fisch gegessen hast. Und natürlich sind das Werte für den aufbauend auf einer okayen Versorgung. Wenn man davon ausgeht, dass das langfristig über die Ernährung und oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen wird, bin ich, und da wundert es mich anscheinend, wie konservativ ich bin oder wie crazy der Rest ist, dass ich immer wieder, wenn ich sage, du, ja, ich sehe jetzt keine sehr starken Beweise, dass die Allgemeinbevölkerung auf Dauer mehr als 500 Milligramm EPA-DHA zu sich nehmen muss / sollte. Ich glaube, dass, oder glaube, anhand der bisherigen Daten ziehe ich die Rückschlüsse, dass wenn das wirklich kontinuierlich eingenommen wird, dass für die meisten auch 250 reichen. Und wenn wir sagen, wir verdoppeln auf 500, sind wir schon ultra, ultra safe. Und in der Schwangerschaft würde ich sagen, quasi da, wo 500 für die Nicht-Schwangeren eher das obere, die obere Grenze ist, würde die 500 in der Schwangerschaft und Stillzeit eher als die untere Grenze sehen und würde irgendwo im Bereich von 500 bis 1000 erneut bleiben. 5, 6, 7, 800. Als ob da irgendjemand sagen könnte, was das Optimum ist. Im Zweifelsfall eher ein bisschen mehr als weniger, weil es schadet nicht. Und die DHA-Konzentration der Muttermilch ist natürlich auch abhängig von der Versorgungssituation der Mutter. Aber man kann bei all diesen Themen keine Punkte nennen, sondern immer nur Spektren.
Du richtest dich da aber trotzdem primär nach der Aufnahme und jetzt nicht nach Erreichen verschiedener Indexparameter oder irgendwas.
Also wenn du von... Wir wissen ja, wie viel wir haben Berechnungsmodelle, wie viel EPA und DHA du kurzfristig einnehmen müsstest, um einen Mangel auszugleichen. Mhm. Sag mal, du bist eine gesunde, erwachsene Frau, du isst regelmäßig Fisch und oder supplementierst Omega und startest mit einem normalen Omega-Spiegel irgendwo zwischen 7% und 9% wird es dann wahrscheinlich liegen.
Aber ja auch nur, wenn du supplementierst und Fisch isst.
Ja, genau, ja, natürlich. Sonst wirst du bei irgendwo 3 liegen oder so.
Der Autonormalverbraucher macht das ja nicht, aber ja.
Das stimmt.
Tun wir mal so.
Genau. Und dann, wenn du dann auf das aufbauend irgendwo im Bereich von 500 bis 1000 Milligramm dann in der Schwangerschaft zu dir nimmst, ist es wirklich ausgeschlossen, dass dein Omega-3-Index sich ganz weit unter oder über der Referenz befindet. Und hier ist die Referenz ein sinnvoller Marker. Daher, ja, und Leute hängen sich darauf auf, wie aussagekräftig ist es der Omega-3-Index? Muss es 8% sein? Ist vielleicht doch 10 oder 12 besser und so weiter und so fort?
Wissen wir ja gar nicht, ja.
Wissen wir nicht. Und generell all die Omega-Studien gehen ja auch immer nur über limitierte Zeiträume hinweg. Das heißt, nur weil, wenn du sagst, du hast jetzt eine Gruppe, die im Median, I don't know, 40 Jahre alt ist und du gibst ihnen über 2 Jahre hinweg Omega-3-Fettsäuren und es passiert nichts. Ja, rat mal warum. Was ist denn die letzten 40 Jahre passiert und was wird denn noch die nächsten Jahre passieren? Also man muss bei den Dosierungen immer ein bisschen aufpassen, weil natürlich in Studien werden oft höhere Dosierungen verwendet, um halt akute klinische Effekte zu erzielen, die du für die langfristige Einnahme in der Höhe gar nicht brauchst. Daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre schon der glücklichste Mensch, wenn wir auf Bevölkerungsebene sicherstellen könnten, dass keine Frau in den kritischen Lebensphasen unter 250 bekommt. Die meisten kriegen unter 250. Die meisten kriegen 250 in der Woche anstatt am Tag, weil sie so eine Portion Fisch essen. Dann wird gesagt, ja, aber wenn du ja 1 bis 2 Mal die Woche Fisch isst, dann brauchst du kein Supplement. Rechne halt einmal nach, wie viel EPA-DHA das ist. Das ist ja viel zu wenig. Und daher, wenn die Frau zumindest einmal so 250 ungefähr pro Tag hätte, perfekt. Wenn sie fragt, was ist die und in welchem Parameter kann ich das Restrisiko auf das möglichst geringste Minimum nehmen, wo es quasi Nutzen und Risiko in einem perfekten Verhältnis, würde ich sagen, es ist irgendwo zwischen 500 und 1000.
Okay, aber das ist jetzt primär für eine Frau bezogen, die schon mit einem guten Index in das Thema reingeht.
Es ist eine sehr unsympathische Position, aber wenn du schwanger wirst, ohne dir davor über solche Dinge Gedanken zu machen.
Ja, deswegen haben wir ja mit dem Thema Omega-3 eben schon angefangen, mit Kinderwunsch. Ne?
Und es ist eines von mehreren natürlich. Also ich verstehe, das Wissen ist nicht allgemein verfügbar und das ist einfach im Kosmos von vielen Leuten einfach gar nicht da, aber also es tut mir wahnsinnig leid dann einfach fürs Kind.
Ja, safe. Also ich bin da gänzlich bei dir. Das ist, ich glaube, diesem Kinderwunschthema ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Ich glaube aber gerade, dass man eben mit Themen wie Ernährung und Nährstoffen da sich schon bestmöglich aufstellen kann. Und wenn es dann am Ende des Tages, ich glaube, es ist super, man muss echt vorsichtig sein, was man da sagt oder wie man es auch sagt, weil ich glaube, es ist ein so emotionales Thema und das Wissen fehlt eben so oft da drumherum, dass ganz viele, und das ist ja, also ganz realistisch gesprochen, wie viele Leute landen am Ende in der Kinderwunschklinik, die genau das nämlich alles noch nicht gemacht haben?
Bevor du über irgendwie künstliche Befruchtung redest, müsstest du immer über eine Nährstoffversorgung sprechen und dann, wenn das alles ausgeschöpft ist, dann wäre der Zeitpunkt.
Safe. Wenn wir jetzt so ein bisschen von diesem Thema in der Schwangerschaft, wir haben jetzt über die relevantesten Dinge geredet, wir haben so ein bisschen die eine Studie ausgehebelt und haben uns eigentlich Gedanken darüber gemacht, okay, was wäre sinnvoll und haben das vielleicht auch, ich glaube, dass ich hoffe zumindest, wir haben den Leuten klar gemacht, dass wir von vielen Dingen oft gar nicht wissen, wie viel wir ganz genau im Detail brauchen, dass es natürlich irgendwo Empfehlungen von verschiedenen Fachgesellschaften gibt.
Die auch sehr oft Mangelprävention und nicht Optimalversorgung sind.
Das wollte ich gerade sagen, safe. Weil das was ganz anderes ist und das, da komme ich jetzt gleich drauf, wenn es um diese Stiftung Warentest-Themen und Co. geht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich das hatte, aber mit irgendjemand hat mal zu mir gesagt, naja, aber das ist dann ausreichend. Und dann meine ich, okay, das ist in der Schule eine 4 gewesen. Das war kurz vor Durchfallen. 4 ist in Deutschland so, wenn du eine 5 hast, bist du durchgefallen. 4 ist so, ja, du hast gerade so bestanden. Aber ich will ja nicht gerade so bestehen. Ausreichend ist ja, wie du gerade sagst, eigentlich ausreichend, dass es noch kein Mangel ist. So, ja. Und ich möchte ja eigentlich in einem besseren Szenario sein. Und klar, die meisten Fachgesellschaften orientieren sich daran, so dass du noch nicht im Mangel bist, sondern kurz danach bist.
Und es ist auf Bevölkerungsebene super schwer, über Optimalversorgung zu sprechen, weil es natürlich auch gewisse individuelle Komponente hat und weil ja, also stell dir mal vor, was das für ein Aufschrei wäre, wenn ganz klar aufgeht, quasi die Schere auseinandergeht, wo wir stehen, wo wir mindestens stehen müssen, das weiß man ja so ungefähr, und wo eigentlich optimal wäre. So. Weil dann besteht ja plötzlich eine Handlung. Wenn dieses Problembewusstsein da ist, ist ja ein Handlungszwang da und der könnte natürlich nicht akut erfüllt werden.
Das ist so wie mit vor ein paar, weiß gar nicht mehr, wann das heißt, glaube ich schon 3-4 Jahre her, als die Referenzbereiche für Bluthochdruck angepasst wurden und runtergesetzt wurden.
Ah, oh, ist die Pharma.
Genau, und dann Pharma und Co. Und plötzlich haben zig Leute Medikamente bekommen, um verschiedene Sachen zu reduzieren, Blutdruck zu reduzieren und Co. Und dann war es nämlich plötzlich die böse Pharma am Ende des Tages.
Und ja, man kann einen Case machen, so ey, wie wär's, wenn die Leute mal zuerst ihr Gewicht und die Bewegung und die Ernährung in den Griff kriegen, dann hätten viele keine Medikamente gebraucht. Aber zu sagen, nee, das glauben wir einfach nicht, weil Pharma, ist halt super dumm.
Ja, es ist halt vor allen Dingen viel zu einfach.
Ja.
Und ganz oft werden ja Dinge, wie du das gerade eben in der Schule schon gezeigt hast, Dinge werden so einfach versucht darzustellen, werden aber so maximal vereinfacht, dass halt am Ende das große Ganze eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern sich nur so auf Kleinigkeiten fokussiert wird. Und ja, ich bin da gänzlich bei dir, aber das ist auch so der größte Struggle, den wir in den letzten 3-4 Jahren haben, immer zu überlegen, so okay, das ist der Referenzbereich. Okay, und jetzt versuchen wir einen Optimalbereich anzugeben, der aber ja von Mensch zu Mensch eigentlich wieder unterschiedlich ist und schwankt. Und dann ist es für eine Person im Alter von 80 anders als bei 40, einem Sportler wieder anders als bei einer Person, die nur präventiv gesund sein möchte. Also es ist super schwierig, da einen allgemeinen Konsens zu geben. Aber deswegen haben wir Referenzbereiche und die werden aber halt maximal falsch verstanden von den meisten Leuten. Und ich glaube, was auch noch total falsch verstanden wird, und das ist, glaube ich, da freue ich mich jetzt total, dass wir zu diesem dritten Teil übergehen. Und ich glaube, das ist auch der, wenn wir uns so Medienartikel und Co. anschauen, der am meisten, ich weiß gar nicht, warum das in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr immer mehr gekommen ist, auch so über das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR und Co., das Nahrungsergänzungsmittel für Kinder oder man könnte sogar sagen, dass Nährstoffe für Kinder vielleicht keine gute Idee sind oder auch unnötig sind. Und am Ende des Tages, und ich glaube, ganz kurz einwerfend noch zum Start in diesen dritten Themenblock, wenn wir eben ja mehrfach gesagt haben, dass die grundlegende Ernährung in Deutschland eigentlich nicht optimal ist oder nicht so ist, wie sie im bestmöglichen Fall sein könnte, was das jetzt auch immer ist am Ende, dann ist das für die Kinder ja genauso. Weil
es wirkt noch deutlich schwerer.
Genau, es wirkt noch deutlich schlimmer.
Kinder essen Wachstum ja richtig scheiße teilweise. Weißt du, weil Kinder wollen absolut dann alles Mögliche nicht essen.
Safe.
Also, ja.
Also lass uns mal in das Thema reingehen. Vielleicht so ein paar startende Gedanken dazu. Du hast ja schon viele Reactions bei Instagram und Co. dazu gemacht. Also vielleicht startest du einfach mal ganz, ganz basic in das Thema rein.
Mhm. Also der Nährstoffbedarf eines Kindes an den unterschiedlichen lebensnotwendigen Stoffen ist von der Art an Stoffen derselbe, aber er ist bezogen auf ihr Körpergewicht bzw. bezogen auf ihre Kalorienzufuhr natürlich deutlich erhöht, weil hier ein starkes Gewebewachstum stattfindet. Das heißt, wenn eine Lebensphase auf gar keinen Fall vernachlässigt werden sollte, dann ist es definitiv die Wachstumsphase des Kindes und ja auch natürlich die Schwangerschaft. Aber wenn wir irgendwo übervorsichtig sein möchten, dann wollen wir da übervorsichtig sein, weil es so viele Daten und das sind selbst immer nur Daten mit einzelnen Nährstoffen. Man sieht beispielsweise die Cholin-Studie, dass nur das, und fehlen ist ja nicht einmal das richtige Wort hier, sondern dass eine höhere Zufuhr mit gewissen Nährstoffen im Vergleich zu einer vermeintlich adäquaten Zufuhr positive kognitive Effekte bringt, auf das Wachstum positive Effekte bringt, auf die Immunfunktion und viel weitere. Dann ist es ja so, ey, günstiger kannst du dir bessere Gesundheit nie wieder in deinem ganzen Leben erkaufen, als in dieser Phase, wo das Ganze entsteht. Und natürlich verstehe auch, warum in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema so kontrovers diskutiert wird, weil natürlich, wenn ich ein Scharlatan bin, finde ich natürlich auch wenig bessere Phasen. Eltern sind verunsichert, sind bereit, Geld auszugeben und dann kommen die ganzen Scharlatane und ziehen die natürlich ab. Voll, verstehe ich vollkommen, aber in dieser Betrachtung und in dieser berechtigten Kritik von der vielerlei Scharlatane ist halt die Differenzierung verloren gegangen, dass es halt schon sehr oft sinnvoll sein kann, wenn das Kind und das Kind entscheidet hier einfach, wenn das Kind etwas nicht essen möchte, isst es es einfach nicht. Da kannst du, also zumindest, ich habe noch kein Elternteil erlebt, das es schaffen konnte, wenn ein Kind etwas partout nicht essen wollte, dass es dann auch gegessen wurde. So. Und das heißt, ja, du kannst natürlich auch die Beziehung zu deinem Kind hier auf eine Mutprobe stellen und gucken, wer noch längeres Durchhaltevermögen hat. Oder du bist pragmatisch und guckst natürlich im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass du das Kind bestmöglich ernährst und gibst ihm halt zusätzlich eine gewisse Mikronährstoffmischung, um halt auch nur mal sicher zu gehen, dass es auch passt. Und alles Weitere würde ich mir jetzt wiederholen, weil alles, was in der Schwangerschaft für die Frau galt, was ja auch dann schon indirekt an das Kind weitergeht, gilt natürlich auch für das Kind in der Wachstumsphase, dass es sehr wichtig ist, den Bedarf an den schon mehrmals genannten Vitaminen, Mineralstoffen, essentiellen Fettsäuren, essentiellen Aminosäuren zu decken, dass das über die Ernährung per se schon eine gewisse Herausforderung ist aufgrund der hohen Nährstoffbedürfnisse im Vergleich zum Kalorienbedarf. Und dass eben unsere heutige Ernährungsweise und die Lebensmittelauswahl, die den meisten Menschen zur Verfügung steht, die ja höher kalorisch ist, als das der Rest zur restlichen Zeit der menschlichen Evolution der Fall ist, weil wir Dinge extrahieren und raffinieren und damit die Kaloriendichte von Dingen erhöhen. Auf der anderen Seite in diesem Raffinations- und Extraktionsprozess aber viele Nährstoffe auch verloren gehen und wir quasi eine energiedichtere und nährstoffärmere Ernährungsweise haben. Und daher der einfachste Weg wäre zu sagen, wir reichern natürlich die Nahrungsmittel einfach besser an, weil auch ich würde mir wünschen, dass keine Person Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss. Ja? So. Aber ein bisschen ist so eine Anreicherung und vor allem wir bewegen uns ja sogar in das Gegenteil. Es war zum Beispiel die Arachidonsäure-Anreicherung war verpflichtend eine Zeit lang auf europäischer Ebene und wurde jetzt entgegen der Fachgesellschaften, die da Alarm schon sagen, ey, du darfst nicht Arachidonsäure als verpflichtende Fettsäure wegnehmen, weil es ist nach DHA die wichtigste Fettsäure im kindlichen Gehirn. Aber, und da kann man jetzt Verschwörungstheorien sagen, ja, die Lobby hat, weil das ist natürlich ein sehr teurer Rohstoff, die Lobby hat und so weiter, who knows, I don't know. Aber auf jeden Fall ist es ganz klar, dass aus medizinischer, ernährungsphysiologischer Sicht das eine Katastrophe ist, es trotzdem gemacht wurde und jetzt eben arachidonsäurefreie Präparate für Kinder, Säuglingsanfangsnahrung kursieren. Das heißt, wir bewegen uns nicht nur nicht in die richtige, sondern zum Teil sogar in die falsche Richtung. Und wenn man Auto fahren möchte, macht man Führerschein, wenn man ein Kind haben möchte, verpflichtet dann natürlich niemand, aber
vielleicht. Führerschein wäre auch nicht schlecht in dem Kontext.
Ja.
Vielleicht kann man ja so drei verschiedene Bereiche in diesem ganzen Nährstoffversorgungsthema für Kinder differenzieren. Also quasi die von der Geburt bis zum sechsten Lebensmonat werden Kinder ja primär gestillt. So, genau. Ab dem sechsten Monat kommt ja so diese Breikost oder Beikost wahrscheinlich dazu. Und dann ist ja so die WHO-Empfehlung zum Stillen so individuell bis zum zweiten Lebensjahr irgendwie. Das heißt, man füttert bei und danach geht's dann ja quasi in die Reinernährung. Oder du hast halt Eltern, die stillen schon im ersten Lebensjahr ab oder wie auch immer. Das ist ja eine sehr individuelle Sache. Mhm. Das heißt, vielleicht ganz kurz, berichtige mich da, in den ersten sechs Monaten spielt ja primär die Nährstoffversorgung der Mutter eine entscheidende Rolle, wie in der Schwangerschaft auch. Da ändert sich ja eigentlich nicht viel, außer dass man die Möglichkeit hat, wieder Fisch und solche Dinge mehr zu konsumieren, weswegen ja dann viele im Wochenbett ihre Sushi-Platten posten und sowas und ich auch schon quasi verdonnert wurde, nach der Geburt die Sushi-Bestellung entgegenzunehmen. Aber eigentlich muss man über diese ersten sechs Monate ja nicht groß sprechen, außer vielleicht über eine Vitamin-D-Supplementation oder sowas. Oder wie siehst du das?
Genau. Also mehrere Gedanken dazu. Einerseits, ich wünschte, man müsste über die ersten sechs Monate nicht sprechen, weil es selbstverständlich und das wichtigste Ziel jeder jungen Mutter ist, dass sie alles in die Wege leitet, damit sie bestmöglich und möglichst lange stillen kann. Und das ist nicht der Fall. Manche Frauen stillen ab und sagen, nein, mal zu anstrengend. Und das ist jetzt kein Mother-Shaming oder so, sondern es gibt eine höchste Priorität, wenn du als Frau Kinder haben möchtest, dass deine Muttermilch, und es gibt Gründe, warum eine Frau nicht stillen kann oder warum zu wenig und so weiter und so fort, selbstverständlich, aber aus Gründen wie Bequemlichkeit oder dies und das, das ist Kindswohlgefährdung. Sehr harter Ausdruck, aber ich würde es mal so in den Raum stellen. Weil es gibt natürlich, und egal auf welche Pränahrungsseite du gehst, kommt ja sogar so ein Pop-up, dass dir sagt so, das ist kein adäquater Ersatz für die Muttermilch, das ist nur das nächstbeste. Und das ist es auch, es ist definitiv nur das nächstbeste. Daher möge man bitte wirklich alles versuchen, und da bin ich kein Profi, da möge man bitte mit den Hebammen sprechen und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, um den Milchfluss zu beeinflussen, um die Nährstoffversorgung der Muttermilch natürlich zu optimieren etc. Das sollte wirklich der größte, wichtigste Fokus sein, den man haben kann. Eine Geburt, die möglichst über den natürlichen Geburtskanal geht und anschließend dann eine ausreichende Stillzeit. Und gerade bei Ernährungsweisen, die eher restriktierter sind, also so vegetarische, vegane Kostformen, von veganer Kostform würde ich wirklich mit Nachdruck abraten, vegetarische Kostformen, wenn es warum auch immer so ist, okay, dann empfehlen die Fachgesellschaften ja sogar bis zum zweiten Lebensjahr ergänzend mit Muttermilch zu stillen, wenn möglich. Und ja, also.
Also du meinst jetzt vegetarische Kost
beim Kind.
Ja, genau.
Und das heißt, ich hoffe, dass wir nicht über die, das, aber man, wenn du dir die Raten anguckst, ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt aus 24 noch nicht, aber es ist eine relevant große Anzahl an Frauen, die in den ersten drei Monaten schon abstillen. Weißt du es zufällig auswendig? Aber es ist,
kann ich nicht auswendig sagen, aber es ist, wir haben am Wochenende tatsächlich Geburtsvorbereitungskurs gehabt. Und da ging es auch viel um das Thema. Da wurde zwar von den Hebammen auch viel darüber gesprochen, dass man nicht stigmatisieren soll, wenn jemand abstillt, weil es gibt immer individuelle Gründe dafür. Und es ist beides, ob man stillt oder nicht stillt, ist erstmal auf emotionaler Ebene völlig in Ordnung, wenn es dafür halt grundlegende Gründe gibt, warum man das macht.
Das ist ja das Ding. Kann man einfach nicht Mütter schämen, aber trotzdem mit Nachdruck sagen, dass es keinen adäquaten Ersatz
doch,
gibt?
Doch, absolut.
Genau.
Doch, absolut.
Aber ich bin mal, aber so in der öffentlichen Diskussion kann man das nicht sagen, weil du kannst auch sagen, ey, es ist Kindswohlgefährdung, wenn das Kind nicht genügend gestillt wird, Muttermilch. Aber wenn du halt auch nicht kannst, dann ist das halt eine Gefährdung, für die du auch nichts kannst. Aber deswegen jetzt zu sagen, nee, es ist eh egal, das ist wie die ganze Diskussion, Übergewicht, ey, Hauptsache du fühlst dich gut. Ist so, bitte fühl dich, wie du möchtest, wenn du happy bist, perfekt. Es darf dich bitte auf gar keinen Fall jemand aufgrund deines Körpergewichts schämen, irgendwie was auch immer tun. Aber dass wir daraus machen, dass es ja keinen Unterschied macht, ob du übergewichtig bist oder nicht. Und genau in die gleiche Richtung geht es auch. So,
die Frage ist ja vielmehr, also bin ich grundsätzlich völlig bei dir, so, und ich glaube, also, und wir unter uns, auch wenn das viele Menschen hören, können das am Ende auf jeden Fall sagen. Ich glaube, draußen versuchen alle, wie du es eben schon gesagt hast, immer so vorsichtig Sachen zu formulieren, damit man bloß nicht angreifbar gemacht wird. Ja. So veränderst du halt auch nichts und so entwickeln sich die Dinge halt vielleicht auch in die verkehrte Richtung. Die Frage ist aber ja, ist, wenn ich meinem Kind die Flasche gebe, fahre ich dann langfristig in eine Nährstoffmangelversorgung wieder rein oder nicht?
Ja, also wir können halt immer nur anreichern, was wir kennen. Weißt du? Und ich meine, das hat einen Grund, dass sich die menschliche Muttermilch exorbitant von der Mikro- und Makronährstoffzusammensetzung von anderen Spezies unterscheidet. Also wenn du die Muttermilch von Ratten, von Katzen, von Hunden, von Schweinen, von Kühen, von Ziegen, von Schafen, von Menschen analysierst, dann siehst du ja, dass die komplett unterschiedlich konzipiert sind. Und ja, wenn du nicht stillen kannst, ist jetzt eine Schaf, Kuh, Ziege, was auch immer man dann bekommt, das nächstbeste, aber da ist ein riesengroßer Gap dazwischen. Und was genau, und das ist ja auch das Ding, was wir uns wirklich vor Augen führen müssen, was da genau fehlt oder nicht fehlt, wissen wir nicht einmal. Wir wissen, dass einige von diesen Säuglingsanfangsnahrungsprodukten mit Stoffen, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, schon einmal nicht genug angereichert sind. Und darüber hinaus ist das Risiko, dass sie eben, wir können nichts anreichern, was wir nicht kennen. Und daher nochmal, also wenn jemand eine frisch gebackene Mutter deswegen schämt, weil sie nicht stillt, wenn sie nicht kann, das ist ein Arschloch. Aber wenn man deswegen nicht sagen darf, mach bitte alles in deiner Macht stehende oder guck, wenn du es nicht kannst. Es gibt die Milchbanken sind leider auch natürlich sehr, sehr restriktiv, wer da was bekommen kann. Aber so, also wenn meine Frau nicht stillen könnte, dann ist meine größte Aufgabe als Vater, eine Frau zu finden, die einen Überschuss hat. Mhm. Im Bekanntenkreis, wo auch immer, ey, ich biete da horrende Preise dafür. Ja? Nur damit mein Kind Muttermilch bekommt, um jeden Preis. Meine wichtigste Aufgabe als Vater. Mutter hat's geboren, ich bin dafür verantwortlich, dass wenn nicht gestillt werden kann, dass das dazukommt. Naja.
Und der Bühne würdest du jetzt so einen Mic-Drop machen.
Bam.
Kann das Mikro fallen lassen.
Ja, und deswegen, es ist nur die nächstbeste Alternative. Es ist halt wie Nahrungsergänzungsmittel, wenn du gewisse Lebensmittel nicht isst, aber halt in einer Phase, wo halt jeder Fehltritt natürlich schwerwiegender ist als im Erwachsenenalter.
Wie würde so eine, also ich glaube ganz auch praktisch, wie würde so eine Nährstoffergänzung für Säuglinge, für Kinder in diesem Alter von 0 bis 2, meinetwegen auch 0 bis 6, wobei ab 2, 3, 4 wird es ja dann deutlich einfacher. Wie würde sowas aussehen? Also ist das ein Pulver, sind das Kapseln, sind das Tropfen? Wie verabreicht man das?
Ja, also Säuglinge decken ja nicht nur ihren Nährstoffbedarf, sondern auch ihren Flüssigkeitsbedarf über die Muttermilch. Das heißt, alles, was zusätzliche Flüssigkeit mit reinbringt, würde ja entgegen der Idee der Kalorienbedarfsdeckung im Muttermilch gehen, weil du sättigst sie damit ja unnötig und dann hast du vielleicht das Problem, dass die Kaloriendichte dabei flöten geht. Das heißt, wenn jetzt eine Pränahrung genommen wird, dann isst die ja eh schon. Das ist ja ein Pulver, das mit Nährstoff angereichert ist. Und du würdest im Optimalfall zumindest gucken, okay, auf individueller Ebene, was ist da drin, was ist da nicht drin? Und die würde das noch hinzugeben, was nicht drin ist und würde es dann mit der restlichen Prämilch halt anrühren. Wenn die Mutter gut versorgt ist, wie gesagt, wenn gestillt wird, ist überhaupt keine Notwendigkeit für irgendwas. Und auch so Sachen wie, es wird ja, da kennst du die besser aus, von daher korrigier mir. Ich glaube, weil es ist nicht obligatorisch, aber zumindest routinemäßig wird D3 und K2, glaube ich, den Kindern gegeben. Gell?
Mhm. Und das manchmal ist, auch Fluorid.
Mhm, ja, genau. Und zu Fluorid kann ich zu wenig sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, aber Vitamin D3, da habe ich zufällig ein bisschen mehr dazu gelesen. Und das ist eine sinnvolle Herangehensweise grundsätzlich, weil wenn wir uns die Vitamin-D-Konzentration in der menschlichen Muttermilch angucken, dann hängt die, wie so viel anderes, halt von der Vitamin-D-Konzentration der Mutter, also der Versorgungsstatus der Mutter zusammen. Und nachdem der Großteil der Mütter schlecht versorgt ist, ist es natürlich ein sinnvoller Weg, das den Kindern zu geben. Man darf aber im Hinterkopf behalten, dass wenn die Frau gut versorgt ist, grundsätzlich das nicht notwendig wäre. Es würde auch nicht schaden, das trotzdem zu geben. Und ich würde sagen, bevor man da jetzt spekuliert, aber nur auf prinzipieller Ebene. Natürlich deckt die Muttermilch grundsätzlich auch, wenn die Frau gut versorgt ist, den Vitamin-D-Bedarf des Kindes. Aber eben nicht immer. Und so ist es auch mit den Omega-Fettsäuren und so weiter. Lustigerweise wird es dabei eben nicht gegeben. Obwohl man eigentlich, da könnte man auch präventiv jedem Kind das geben, würde auf jeden Fall davon profitieren. Und dann, wenn die Beikost anfängt, also wenn die Muttermilch von einer Frau stammt, die gut versorgt ist oder die Beikost soweit komplettiert wird, dann ist also die Pränahrung soweit komplettiert ist, wenn keine Muttermilch gegeben wird, dann ist am Anfang die Beikost relativ irrelevant, weil die liefert kalorisch sehr vernachlässigbare Menge und entsprechend auch eine vernachlässigbare Menge an Mikronährstoffen. Und dann halt mit im Laufe der nächsten Monate, sagen wir mal zwischen Monat, manche fangen früher an, manche später, aber sagen wir mal zwischen Monat 9 und 12 ist wahrscheinlich das erste Fenster, wo man sich mit Nachdruck darüber Gedanken machen sollte, was für eine Beikost gebe ich eigentlich gerade meinem Kind und ist die nährstoffbedarfsdeckend. Erneut, wenn das eine rundum gute Beikost ist und hoffentlich noch ergänzend gestillt wird, perfekt. Keinerlei Notwendigkeit für irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Je weiter es von dieser optimalen Situation weggeht, desto mehr kann das halt ein Thema sein.
An welche Sachen würdest du dann als erstes denken? Wieder die typischen, über die wir gerade eben auch schon gesprochen haben.
Das ist dieselbe Frage. Kriegt das Kind in seiner Beikost Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier, Pflanzen, Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten? Was davon fehlt? Was davon leitet sich ab? Was dann zu wenig bekommen könnte? Und was davon kompensiert die Muttermilch schon? Und was muss man noch ergänzen?
Wie kann es dann deiner Ansicht nach sein, dass, also wenn wir uns jetzt gerade so die Sachen von Stiftung Warentest und Co. angucken, wie kann es dann sein, dass gerade so, ich würde jetzt nicht sagen, Stiftung Warentest ist eine öffentliche Instanz, aber es ist ja schon eine sehr, sehr, sehr bekannte Instanz in diesem Kontext, dass Sachen getestet werden. Wie kann es dann auch sein, dass auch wenn ich mir ja Sachen vom Bundesinstitut für Risikobewertung anschaue, ist es ja dennoch so, dass sowohl Zufuhrreferenzwerte, egal ob jetzt von der DGE, von der EFSA und Co., ob jetzt von Vitamin D oder von anderen Sachen, sehr, sehr, sehr niedrig gehalten werden, wirklich so kurz über dieser Mangelempfehlung oder sogar Aussagen getroffen werden, wie die Nahrungsergänzungsmittel für Kinder sind alle unnötig.
Ey, also ich kann nicht in den Kopf der Leute reingucken, aber wenn ich mich versuche, in deren Situation reinzuversetzen, fallen mir mehrere Sachen ein. Zum einen, nicht jede Person, die in diesen Stellen gewisse Veröffentlichungen tätigt, ist genau in diesem Fachbereich auch eine Expertin oder ein Experte. Im Sinne von, nur weil du Ernährungswissenschaften studiert hast oder was Artverwandtes, hast du, also all das, was wir jetzt besprechen, habe ich weder im Bachelor noch im Master noch sonst wo gelernt und gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen von ernährungswissenschaftlichen Studiengängen, lernen die auch nicht in den anderen. Das heißt, wir müssen davon weggehen zu denken, oh, da hat jemand einen Bachelor, Master in Ernährungswissenschaft und damit ist die jetzt auf jeden Fall kompetent genug, um mir zu erzählen. So, selbst innerhalb des Ernährungsbereichs, wo ich jetzt sagen würde, ist meine Expertise auch relativ breit, relativ überdurchschnittlich, aber wirklich explizit und bis ins letzte Detail sprechen beziehungsweise konkrete öffentliche Empfehlungen ausgebend, würde ich nur in diesem kleinen Bereich, in dem ich wirklich im Rahmen der Doktorarbeit oder im Rahmen von anderen Vertiefungen so tief drin war, dass es ganz klar ist. Und das sind die in all diesen Fällen offensichtlich nicht. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wo, und dann kommt eben dieser Eier dann so, ich möchte auf gar keinen Fall Schaden verursachen. Und dann ist halt so, naja, weil, und natürlich, der zweite Punkt ist ja auch, die meisten Produkte sind auch super schlecht. Also ich verstehe, warum, weil Nahrungsergänzungsmittel sind in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in, glaube ich, überall auf der Welt, ehrlich gesagt. In den USA auf jeden Fall auch. Ich glaube überall. Keine Ahnung, was in asiatischen und afrikanischen Ländern ist, da weiß ich es nicht, aber in den klassischen Westländern sind Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel klassifiziert. Soll heißen, die müssen im Gegensatz zu Arzneimittel gar nichts beweisen. Und wenn man dann doch mal testet, unabhängige Behörden, dann sieht man sehr oft unterdosiert, überdosiert, belastet, also Katastrophe. Und wenn man davon ausgeht, dass man es theoretisch über die Nahrung decken kann, und viele Produkte am Markt richtig scheiße sind, dann verstehe ich natürlich als öffentliche Instanz zu sagen, also wir empfehlen ja eine gute Ernährung, dass das jetzt die meisten nicht hinkriegen, wissen die wahrscheinlich schon auch, aber so, was sollen wir machen? Wir sagen Folgendes, wenn das Kind ausgewogen ernährt wird, braucht es keine Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist eine richtige Aussage. Nur was da halt für ein Rattenschwanz dranhängt natürlich. Und das glaube ich. Also ich glaube, es ist ein Stück weit, und ich möchte niemanden davon zu nahe treten, das sind alles kompetente Personen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass, und man sieht ja die Autorenlisten, das sind jetzt auch keine 50 Autoren, sodass halt nicht eine Handvoll oder zwei Handvoll Autoren in all diesen Nährstoffen bis ins letzte Detail drin sein können. Das liegt halt in der Hand. Das liegt in der Natur der Sache. Und auf der anderen Seite eben, dass so viel Schindluder getrieben wird mit Nahrungsergänzungsmitteln, dass so viel schlechte Produkte kursieren, dass es manchmal tatsächlich auch die sinnvollere Version sein kann, sagen, okay, bevor jetzt da, weil akut natürlich, Entwicklung, Unterstützung etc. ist ein Thema, aber du kannst mit einem Supplement auch akut mehr Schaden anrichten, als du mit einer leichten Unterversorgung anrichten kannst. Das heißt so, ich habe da sehr viel Empathie für die sehr unangenehme Situation, in der sich diese Leute befinden, die ja von allen Seiten dann immer angekackt werden. So. Also, ja.
Ja, du, ich glaube auch, dass die da versuchen, das Bestmögliche zu machen, aber ich finde schon, extrem, und ich bin in diese ganzen BFR-Sachen mal reingegangen, bevor wir uns hier hingesetzt haben. Und wenn man sich mal jetzt explizit nur Vitamin D, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, Vitamin D als Beispiel mal rausnehmen würde, sieht man ja, dass nach den Studien für Gesundheit von Kindern und Jugendlichen laut der BFR oder laut dem BFR, demnach 54% der Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von 17 Jahren ausreichend mit Vitamin D versorgt sind. Wenn man jetzt aber dann in die Daten vom BFR reingeht,
ist der Cut-off?
Der Cut-off ist bei über 50 Nanomol pro Liter. Das heißt, alles, was über gleich 50 Nanomol pro Liter angegeben wird, ist gut versorgt. Und das sind 54%, also das ist knapp mehr als die Hälfte, wobei man klar sieht, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich Jungen rausnehmen würde, Mädchen sind deutlich schlechter versorgt. Mhm. Im Schnitt fast kaum ein Unterschied, weil im Schnitt sind es 54% und bei den Jungs sind es 54,8, die über 50 Nanomol pro Liter sind. Wenn man aber dann auf die einzelnen Jahre schaut, sieht man, dass vom, ist immer so knapp 2 Jahre Sprung, beziehungsweise 0 bis 2 Jahre, haben wir so eine Vitamin D-Versorgung von so 80 Nanomol. Dann geht es immer weiter Richtung 17 Jahre und die ganzen Dosierungen werden immer niedriger. Das heißt, in einem Alter von 14 bis 17 Jahren haben wir nur noch eine prozentuale Verteilung von über 50 Nanomol pro Liter von 44%. Das bedeutet aber ja, mal ganz abgesehen davon, dass 50 Nanomol meiner Ansicht nach immer noch ein Mangel wäre oder sehr.
Zumindest ist es keine gute Versorgung.
Genau, es ist kein Mangel, aber es ist keine gute kein richtiger Versorgung. Mangel, klar, aber es ist trotzdem keine gute Versorgung. Die ist irgendwo so 70, irgendwas in die Richtung, Richtung 100 wahrscheinlich sogar eher. Und das bedeutet aber, wenn ich mir diese Daten anschaue, dann lese ich da jetzt ja raus, dass 50% oder 54,8% laut der Definition gut versorgt sind, die unserer Definition nach keinen schweren Mangel haben, aber auch nicht wirklich gut versorgt sind.
Und auch wichtig, nicht unserer Definition nach, sondern führende Vitamin D-Forscher.
Absolut. Ja, genau, absolut. Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu weit runtergespielt. Also führender Forscher in dem Bereich. Bedeutet aber, selbst wenn man jetzt sagen würde, 50 Nanomol pro Liter wäre eine richtig gute Versorgung.
Der anderen Hälfte.
Dann, was ist denn mit den anderen 45%? So, und also das ist doch, also rein statistisch betrachtet, kann ich doch daraus jetzt nicht sagen, Vitamin D-Supplement ist unnötig.
Ja, die sagen so, Vitamin D-Supplements sind unnötig, weil wenn die Kinder genug draußen sind und ja, auch genau. Vitamin D-haltige tierische Produkte essen. Und fair enough. Und da, also da werden, ich glaube, du könntest die Autoren dieser Publikation und uns oder wen auch immer oder die Vitamin D-Forscher tagelang an den Tisch setzen, da treffen einfach Welten aufeinander, die keine Einigung finden, weil einfach da eine ganz, also da prallen einfach Weltanschauungen aneinander.
So. Ich weiß gar nicht, ob die das so unterschiedlich sehen würden, wie wir tatsächlich.
Also ich habe zumindest...
Die Autoren, ich glaube, es hängt am Ende, nur kurz vorweg, ich glaube, es hängt auch viel vom Wording am Ende ab.
Es könnte auch sein, wobei, mir scheint es schon eine Charakterfrage zu sein, weil wir befinden uns natürlich die Frage, ist es 50 genug oder nicht? Kann man sagen, es ist ziemlich sicher kein ausgeprägter Mangel und es ist ziemlich sicher keine Optimalversorgung. Und welche Auswirkungen ein Versorgungsstatus in diesem Zwischenbereich hat, fair enough, is up for debate. Und dann kommen die einen und sagen, hey, die bisherigen Daten zeigen ein gewisses Risiko, aber es gibt ja auch ein gewisses Risiko der Überversorgung, wenn man schlecht dosierte Präparate hat und viele Eltern können und wollen sie das nicht leisten und dies und das. Und das heißt, wie wir dann diesen Graubereich interpretieren, und das ist das, was ich meine mit Weltanschauung, da wird man immer, die eine Hälfte wird immer sagen können, du, es fehlt aber noch an dem und dem und dem, bevor wir das mit Sicherheit sagen können. Und die andere Hälfte sagen, seid ihr verrückt? Solange wir das und das und das nicht sicher wissen, dass es kein Problem ist, ist es eher ein Problem. Ja. Und da wird, glaube ich, keine Einigung stattfinden können. Und die Frage ist, muss es auch? Es wäre natürlich toll, aber muss es? Nee, du kannst dir entscheiden, ey, du bist ein Elternteil, auf welcher von den beiden Seiten siehst du dich eher? Wenn du das Kind wärst, was hättest du gerne, dass deine Eltern eher ansehen? Und dann ist es ja cool. Generell wäre es natürlich nice, wenn nicht jede Fachgesellschaft in jedem Land ihre eigenen Publikationen rausgibt und eben dann über Vitamin D schreibt, sondern wir haben ja führende Vitamin D-Forscher. Dürfen die vielleicht einfach einmal eine Publikation ausarbeiten, an der sich dann der Rest orientiert, sodass wir wirklich die Eisenpublikationen von den führenden Eisenforschern haben, die Vitamin D-Publikationen von den Vitamin D-Forschern und so weiter. Ja, natürlich, das muss dann noch durch die Peer Review und so. Wir wollen jetzt natürlich da jetzt nicht einzelne, aber es sind ja auch große Gruppen an Experten. Es ist nicht so, dass 2 Leute zu Vitamin D forschen. Das wäre so viel schlauer und das würde auch so viel Kapazitäten sparen. Ja.
Ich glaube, es wird auch so viel weniger Verwirrung mit sich bringen.
So viel White Noise wäre weg.
Ja, genau. Weil einfach ja nicht überall unterschiedliche Daten kursieren würden mit unterschiedlichen Werten. Und ich finde es trotzdem krass und man muss ja hier sagen, wir haben ja, berichtige mich, ihr seid da, was die ganzen Nährstoffversorgung gerade in diesen jungen Jahren angeht, deutlich mehr drin als ich. Wir richten uns ja gerade, wenn wir uns die Optimalreferenz, wie du es auch nennen möchtest, Bereiche für Vitamin D anschauen, wir richten uns ja viel immer noch nach Altersgruppen, die eigentlich älter sind. Die Frage ist ja jetzt, ist es nicht vielleicht sogar so, dass im Alter von 0 bis 5 wir eigentlich mehr Vitamin D bräuchten wegen Wachstum und Co. Mhm. Also wie wir eben schon drüber geredet haben, dass eigentlich die Kalorien, man mehr Nährstoffdichte auf eine bestimmte Kalorienzahl haben muss. Mhm. Und wir orientieren uns aber ja jetzt gerade nicht an spezifischen Optimalbereichen für 0- bis 2-Jährige. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also bei Vitamin D, weil Vitamin D ja kein reines klassisches Vitamin ist, sondern ja eigentlich ein Prohormon und so weiter. Mhm. Tut mir da wahnsinnig schwer, da jetzt in diesem Kontext darauf zu antworten, aber wir können das ja ein bisschen ausweiten auf sämtliche ja Nährstoffe. Und da ist es schon so, dass eben Kinder nicht einfach nur kleinwüchsige Erwachsene sind, sondern eben in Bezug auf ihr Wachstum einen erhöhten Bedarf haben. Und inwieweit tun das die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr wirklich abgleichen? Grundsätzlich versuchen die das schon. Also immerhin ist es nicht so, dass man sagt, wow, das ist ja einfach nur runtergerechnet aufs Gewicht. Nee, das ist es definitiv nicht. Aber in vielen Aspekten wissen wir natürlich nicht ganz genau, wo da jetzt, weil es auch das, vielleicht, das sollte man dazu sagen. Es gibt ja, wie heißt es im Deutschen, wie unterscheiden Sie das? Es gibt Schätzwerte für die adäquate Zufuhr, glaube ich, heißt es, und es gibt Zufuhrempfehlungen. Also im Englischen wären es die Adequate Index, AIs, und die RDAs, glaube ich. Also im Englischen Recommended Daily Allowances. Ja? Und beides zeigt grundsätzlich eine Empfehlung, was an Nährstoffen zugeführt werden sollte. Aber wenn die Datenlage nicht adäquat genug ist, also nicht ganz genau ist, oder ganz genau ist sie nie, wenn die Datenlage nicht umfangreich genug ist, um RDAs, also Zufuhrempfehlungen herauszugeben, dann nehmen wir Schätzwerte oder AIs. Und das sind eben Schätzwerte. Und wenn du da mal anguckst, ein großer Teil, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wo wir da sind, aber es sind nicht so nur ein, zwei Schätzwerte, sondern was, ein Drittel, zwei Drittel, vielleicht sogar wirklich ein großer Teil der Zufuhrempfehlungen sind Schätzwerte. Und das, da ist noch sehr viel Unsicherheit drin. Und ja, da sind auch natürlich Sicherheitspuffer drin. Aber ich, für mich, wenn ich ein Kind hätte, wäre vorsichtig, mich an denen zu orientieren, sondern würde im Zweifelsfall quasi das, was B-Vitamin ist, ein klassisches Beispiel. Ich würde grundsätzlich gucken, dass ich die Zufuhrempfehlung der B-Vitamine einfach einmal abdecke über einen gut zusammengestellten Multinährstoff. Und das, was ich on top, was das Kind dann noch isst, kriegt es noch on top, weil die Chance groß ist, dass ein bisschen mehr hier besser ist als diese Menge. Und ganz klar ist, dass weniger als das problematisch ist. Und daher, also das ist wirklich spannend zu sehen, wie viel wir nicht wissen von den Einflüssen der Nährstoffe, wie viel der Bedarf wirklich ist. Das ist auch, das ist nicht so, die haben ja voll viel Arbeit nicht gemacht. Das ist unfassbar komplex, das zu machen. Und ey, also wirklich Hut, ich ziehe meinen Hut vor allen, die bis jetzt das erarbeitet haben, was wir bis jetzt wissen, was schon crazy ist. Aber da ist noch sehr viel zu tun.
Ich glaube, was mir so in dieser Recherche vor dem Podcast nochmal im Detail aufgefallen ist, was mir auch nicht ganz klar war, das haben wir gerade eben schon mal kurz angerissen und ich habe gesagt, ich komme nochmal darauf zurück. Wovor ganz klassisch abgeraten wird tatsächlich, ist Vitamin A und Kupfer.
Mhm.
Warum?
Vitamin A wird deswegen abgeraten, weil wir Studien haben, dass sehr hohe Vitamin A-Zufuhren als vorgeformtes Retinol negativen Effekt auf die Birth Outcomes haben. Also auf die, sie können den Embryo schädigen. Aber genauso wie eine Überversorgung schädigen, dann kann natürlich auch eine Unterversorgung schädigen. Und daher möchten wir, wie bei allen anderen, also Vitamin A muss nicht kontroverser sein als alle anderen Nährstoffe, sondern es ist einfach nur, bleib unter den Upper Level der Fachgesellschaften für die Schwangerschaft und guck auf jeden Fall, dass du die Zufuhrempfehlungen erreichst und sei vorsichtig. Und deswegen geben wir in jedem Multinährstoff für Menschen, die sich rein oder überwiegend Pflanzen ernähren, präventiv Vitamin A rein. Du weißt nicht, und das ist auch unnötig teuer zu testen, und man weiß auch nicht alle Gene, die einen Einfluss darauf haben, du weißt nicht, wie gut deine Konvertierung von Carotinoiden zu Vitamin A ist. Und diese schon vor vielen, vielen Jahren festgelegten Retinol-Äquivalente sind sehr, sehr ungenau, weil wir sehen, dass unterschiedliche Carotinoide in unterschiedlichen Pflanzen unterschiedlich konvertieren, dass unterschiedliche Konvertierungsfähigkeiten Einfluss haben. Daher, aus meiner Sicht, ist es eine super konservative, sinnvolle, unstrittige Definition zu sagen, pass auf, wenn du dich Mischköstler ernährst, zumindest einmal ungefähr die Hälfte der Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaften für Vitamin A, nimm dir als Nahrungsergänzungsmittel. Weil egal, was du dann dazu isst, du wirst die Upper Level niemals überschreiten. Und wenn du dich vegan ernährst, nimm eher etwas, was 3/4 bis 100% der Vitamin A-Menge als vorgeformtes Retinol deckt, weil Retinol als vorgeformte Vitamin A-Form gibt es nur in tierischen Lebensmitteln und in Supplements. Und das heißt, Menschen, die sich pflanzlich ernähren, kriegen nur Carotinoide. Und der Körper ist natürlich auch nicht dumm. In Abhängigkeit deines Vitamin A-Statuses wird die Carotinoid-Konvertierung auf wird die Carotinoid-Konvertierung zu Vitamin A rauf oder runter geregelt. Und natürlich kann er aber auch nicht unendlich hoch regeln. Das heißt, wenn du nicht genügend Beta-Carotin zuführst oder deine Konvertierungsfähigkeit genetisch bedingt einfach nicht gut genug ist, wirst du einfach zu wenig davon kriegen. Und daher ist es wie beim Vitamin D auch, der Körper passt, oder auch beim Cholesterin und bei vielen anderen Themen, der Körper ist super schlau im Vergleich zu uns und der kann viel besser, als wir es können, besser adjustieren, wie viel habe ich, wie viel brauche ich. Und solange wir keine sehr starken Unter- oder sehr starken Überversorgungen haben, sind wir da fein dabei. Aber meine, so Studien sind natürlich wichtig, dass Leute nicht, weil das gibt es ja auch heute findest du noch Präparate, die denn das 20-fache habe ich schon lange nur gesehen, aber das 10-fache habe ich zumindest gesehen und das 5-fache auf jeden Fall der Vitamin-A-Zufuhrempfehlung in einem Supplement haben. Und es ist gut, dass Leute da sensibilisiert sind, dass das keine kluge Idee ist, weil es ist unnötig, es gibt keinerlei Evidenz, dass das sinnvoll ist und das könnte tendenziell schädlich sein.
Ich glaube, alle Extremen sind sowieso keine super sinnvolle Idee. Genauso wie mit Vitamin D, 200.000 Einheiten, wenn du dich krank fühlst, habe ich immer wieder gesehen, dass das Leute machen.
Ja, halt ja.
Und dann hast du am Ende wieder Leute, die ganz andere Probleme am Ende bekommen als einen kurzen Schnupfen, den sie irgendwie haben. Selbst da wissen wir ja gar nicht, dass Vitamin D wirklich effizient hilft.
Ja, diese akuten, die so, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwas und jetzt haue ich mir hochdosiert, was auch immer rein. Mhm. Das, was bis jetzt untersucht wurde, sind die Ergebnisse sehr enttäuschend und was du an Nebeneffekten davon haben kannst, natürlich ist, je höher die Dosis, desto höher potenziell auch die Nebenwirkung.
Safe. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss von diesen Vitaminen und Nährstoffen so ein bisschen gerade im Kindesalter zu diesen Carninutrients gehen. Mhm. Also wie siehst du da, weil auch das haben wir ja, ne, also ich meine, wir kennen beide Christian Wolf. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, bei Social Media in den letzten Wochen, Monaten immer hin und her gegangen. Ich schätze die Meinung, beziehungsweise ich schätze Christian sowieso sehr, was mir viele Leute auch ankreiden, aber am Ende des Tages kennen die meisten ihn sowieso nicht persönlich, deswegen können die meisten es gar nicht beurteilen. Und Christian hat ja viel über dieses Thema mit Kreatin, auch fürs Thema Kinder gesprochen. Wie ist da dein Takeaway? Wenn du jetzt selber ein Kind hättest, würde das Kreatin bekommen?
Also grundsätzlich habe ich auch in dem Video gesagt, das ich veröffentlicht habe, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber einer der Personen, der Christian Wolf das geraten hat, war ich. Also es geht auf unter anderem oder vielleicht auch ausschließlich, weiß ich nicht, meine Empfehlung zurück. Und würde ich meinem Kind supplementieren, kommt darauf an, wie sich mein Kind ernährt. Christian, sein Kind hat zu der Zeit einfach eine fleischreduzierte Beikost bekommen und hat insgesamt einfach zu wenig von diesen Nährstoffen in der, also Carninutrients befinden sich in relativ vernachlässigbarer Menge in der Muttermilch. Und wenn du dir zum Beispiel anguckst, wenn Kinder mit Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis gestillt werden, kriegen sie ungefähr das ich glaube sogar zwischen dem Doppelt- und dem Dreifachen an Kreatin, wie es in der Muttermilch ist. Also wir haben schon mal ganz klar die Daten, dass wenn nicht gestillt wird, und das ist jetzt zufällig einmal eine gute Sache, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall sicher ist. Wenn du jetzt in der Beikost quasi eine relativ fleischarme Ernährung hast und du eine Pränahrung dazu nimmst, wirst du dadurch automatisch schon mehr Kreatin bekommen, als wenn noch zusätzlich gestillt wird. Und es gibt auch schon erste Supplementierungsstudien mit Neugeborenen, wo auch da gezeigt wurde, dass es, also das Risikopotenzial, auch wenn es noch keine Goldstandardstudien dazu gibt, damit auch der Letzte sagt, so okay, es ist sicher, ist sämtliche Daten, die bisher zu diesem Thema generiert wurden, zeigen, dass das Risikopotenzial eigentlich nicht vorhanden ist, wenn du die richtige Dosierung wählst, natürlich. Wie hoch der Nutzen ist, ist auch unzureichend erforscht. Aber wenn man weiß, welche Rolle es in der Kognition spielt, ist es zumindest einmal denkbar. Und wenn wir uns eben angucken, wenn wir den Kreatinzufuhr über die Nahrung mit dem Wachstum korrelieren, sehen wir auch da. Also aus meiner Sicht, ich würde es meinem Kind dann geben, wenn die Ernährungsweise, wenn mein Kind jetzt wenig Fleisch essen möchte, wenn mein Kind viel Fleisch essen möchte in der Beikost, dann würde ich das grundsätzlich befürworten und würde ihm das geben. Und dann brauchst du kein Kreatin, brauchst auch kein Carnosin und Taurin und so weiter. Aber wenn mein Kind nach mir kommen sollte, was ich ihm nicht wünsche, sondern hoffentlich ganz viel von der Mutter haben wird, dann wird es ein nerviger, hacklicher Esser. Und dann werden wir ein bisschen mehr supplementieren müssen. Ich war nämlich ein schreckliches Kind, was Essen angeht. Super heikel, super nervig.
Aber nur als Kind oder jetzt auch noch?
Es hat sich ein bisschen ausgewachsen, aber ich bin immer noch ein bisschen nerviger Esser.
Aber nervig, weil du nicht viel magst oder weil du das nicht essen willst? Oder?
Ja, es gibt viele Dinge, die mir nicht gut schmecken und unter den Dingen, die mir schmecken, habe ich sehr genaue Vorstellungen, wie das zubereitet sein soll, dass es mir gut schmeckt und so. Also es ist, ich bin einfach ein nerviger Esser.
Mm.
Geh lieber mit mir trinken. Okay. Macht mehr Spaß.
Du bist also jemand, der dann im Restaurant fragt, mit welchem Öl wurde gebraten?
Na so, ich bin nicht orthorexisch. Nee. Aber so weiß ich nicht, wenn, interessiert wahrscheinlich niemanden, aber weil du es gerade angefragt hast, so zum Beispiel Pizza. Mhm. So, wenn die richtige Menge an Mozzarella auf der Pizza ist, sodass der schön knusprig wird und dies und das, richtig geil. Wenn da jetzt zu viel Mozzarella auf der Pizza ist, kriege ich es kaum runter, weil dann ist es so ein chewy Haufen und so, oh mein Gott, was habt ihr hier fabriziert? Und so ein und dasselbe Lebensmittel und es ist halt, beim einen ist halt zu viel und beim anderen ist halt genau richtig Mozzarella drauf und es zieht sich so ein bisschen durch alles.
Du, ich glaube schon, dass die Leute das interessiert. Das ist ja so Nico Rittenau mal ein bisschen out of comfort zone und kann nicht über irgendwelche Daten reden und okay. So. Von daher, ich glaube schon, dass die Leute, das haben wir ja beim Grater auch gesehen, war ja auch so ein Szenario, an das ich mich nie gewöhnen werde, dass jemand ankommt und ein Foto machen möchte irgendwie. Das irgendwie, weiß nicht, also ich finde das nicht negativ oder so, aber ich werde mich da einfach nicht dran gewöhnen, weil ich irgendwie jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich auf jedem Foto da drauf sein muss, so vom Gefühl.
Die Leute freuen sich mit den Fotos.
Und die Leute freuen sich und wir standen ja zusammen an unserem Meet and Greet Stand, also von daher, ich glaube schon so, wie ich die Leute einschätze, dass die Leute gerne auch so ein bisschen mehr von der Person hinter Nico erfahren. Und also ich muss zum Beispiel sagen, mich hat das nicht verwundert, aber mich hat das total überrascht, dass du in dieses mit Hopkins in das Kinder- und auch Schwangerschaftsthema reingegangen bist. Ich glaube aber, dass das ein Bereich ist, wo es genau diese Expertise, nämlich die du mitbringst, brauchst. So, du musst hier keine Werbung machen, ich mache das schon. Und nein, ich habe keine Affiliation oder irgendwas.
Keinerlei finanzielle Anreize.
Aber ich glaube trotzdem, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der mal abgedeckt werden musste. Und einfach einer, der, wie du es eben oder wie wir es eben gesagt haben, immer mit diesen zwei Fronten. Es gibt noch nicht die Untersuchung und die anderen Leute sagen, ja, aber um Gottes Willen, ich sehe da ein Problem, weil es könnte so und so in die Richtung gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist das, was wir ja auch versuchen mit dem Podcast oder auch bei Social Media, du machst, eben mit Dingen aufzuklären, zu zeigen, wie könnte es in eine bestmögliche Richtung gehen. Ich struggle gerade mega mit diesem Namen hier, Create Your Best Self heißt der Podcast, ja. Und das immer so, was ist denn das beste Self? Ist es überhaupt erstrebenswert, das beste Self zu kreieren? Und das so in den letzten Wochen kamen immer mehr Leute immer so, boah, der Name stresst mich. Und ich habe gedacht so, what? Wie der Name stresst? Und das so, ich glaube, in diesem ganzen Schwangerschaftsthema, jetzt so die letzten 8 Monate, habe ich auch viel darüber nachgedacht. Gibt's so das Beste? Ist das überhaupt erstrebenswert immer das Beste? Wir haben jetzt viel über die optimale Ernährung geredet.
Besser zumindest.
Genau, so create a better self vielleicht, ja. So, ja. Aber in dem Sinne, ich glaube, das waren so viele Dinge schon. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Podcast, den müssen sich die Leute 3-mal anhören, und um Notizen zu machen. Aber gibt's noch was dir zum Abschluss mega wichtig ist, zu hinterlassen, den Leuten mitzugeben, damit es nicht falsch verstanden wird, oder irgendwas, was wir jetzt nicht gecovert haben? Ich habe noch 15 andere Themen hier drin, aber ich glaube, wir sind jetzt schon knapp 2 Stunden drin. Von daher, gibt's noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist zum Abschluss?
Wie du sagst, es gäbe noch unfassbar viele Themen, die man sprechen könnte, aber da jetzt irgendwas aufzumachen würde, den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Von den Sachen, die zu besprechen waren, würde ich sagen, haben wir das alles sehr gut gecovert. Vielleicht einmal noch, falls es nicht drüber kam, darüber spreche ich im Moment am häufigsten, weil es auch eines von den Schwerpunkten meiner Doktorarbeit ist und glaube ich auch, also das mangelnde Verständnis zu dieser Thematik führt zu den meisten Missverständnissen meiner Position. Und der Punkt ist, worüber ich sehr, sehr gerne spreche und auch nicht müde wäre und hoffe, weil das ist in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sogar, leider die Forschung sehr, sehr, sehr wenig vorangekommen, weil einfach die Prioritätensetzung aus irgendeinem Grund da leider schlecht war. Wir haben, um eine kurze Geschichte dazu zu erzählen. Wann wurden die meisten Nährstoffe entdeckt? Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden die entdeckt, isoliert, benannt, strukturell aufgeklärt etc. Und das war, also diese Phase von 1900, bisschen was, bis hin zu den 30er, 40er Jahren, so eigentlich, oder eigentlich sogar Ende der 40er Jahre, also ich glaube 1948 oder so war B12 das letzte klassische Vitamin, was dann aufgeklärt wurde. So diese 50 Jahre, da komme ich nicht aus dem Staunen raus, was da weltweit, mit welchem Eifer daran geforscht wurde und was da passiert ist und was diese Biochemiker vor allem, die daran geforscht haben, was die uns für einen Wissensschatz hinterlassen haben. Und einer der führenden Forscher in dem Bereich, der auch in der Forschergruppe war, die das Vitamin B12 1948 dann entdeckt und charakterisiert hat, wurde noch in den 90er Jahren, also schon so 40 Jahre danach, gefragt so, ey, sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir wissen, dass wir alle Vitamine und Vitamine hier stellvertretend für lebensnotwendige Substanzen / semi-essentielle Substanzen, kennen wir die denn alle? Und mit sehr viel Selbstbewusstsein sagt er so, nach allem, was ich, und da war der schon im hoch fortgeschrittenen Alters, also er blickte zurück auf seine lebenslange Arbeit als Forscher, sagt er, nach allem, was wir bis jetzt zum Thema wissen, ist die Antwort ein klares Nein. Und seither ist die Forschung aber auch nicht viel weitergekommen. Wir haben 1998 das Vitaminoid Cholin als in den USA zumindest damals als zufuhrpflichtigen Nährstoff klassifiziert. Auch das war einer kleinen Forschergruppe um Stephen Seisel und Kollegen zu verdanken, die dann auch ein bisschen mehr Arbeit noch beflügelt haben. Aber wenn diese Gruppe damals nicht diesen Eifer gehabt hätte, ist die Chance, würde ich sagen, nicht klein, dass wir heute nicht an dem Punkt wären, wo wir die Bedeutung von Cholin kennen. Und so wie diese Forscher das mit Cholin dann in den 90er Jahren gemacht haben, ist seither wenig anderes passiert. Und wir kennen zum heutigen Zeitpunkt aller Voraussicht nach noch nicht sämtliche Nährstoffe mit Einfluss auf unsere Gesundheit. Und es ist ein wahnsinniges Experiment und wahnsinnig im Sinne von man, ja, wirklich wahnsinnig, nicht mit mehr Vorsicht an die Exklusion ganzer Lebensmittelgruppen zu gehen und sagen, ey, 2 Millionen Jahre lang und bin da selber einer treibenden Kräfte gewesen über viele Jahre hinweg, bis zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, auf welcher wahnsinnigen Route ich mich befinde. Es ist wahnsinnig, die 2 Millionen Jahre der menschlichen Evolution zu negieren, in der tierische Produkte ganz klar nachgewiesen einen wichtigen Teil unserer menschlichen Evolution hatten. Und wir jetzt mir nichts, dir nichts sagen, so, nee, wahrscheinlich ist es okay, wenn wir das weglassen, obwohl wir ja sogar nicht mit Goldstandard-Studien, weil die Ethikkommission das dann durchlassen wird, aber mit genügend Lines of Evidence sehen, dass es ein großes Risiko behaftetes Verhalten ist. Und selbst Fachkräfte, die halt nicht in erster Linie Ernährungsfachkräfte, sondern in erster Linie halt Tierrechtsaktivisten sind und in zweiter Linie dann halt auch so einen Beruf haben als Ernährungsfachkraft, mit welcher Leichtigkeit die Exklusion tierischer Produkte auf ganzer Linie legitimieren und sagen so, zeig mir doch die Studie, dass es ganz klar ist oder so. Ja, aber meinem Kind, das geht's gut. Also erstens, du weißt nicht, wie es deinem Kind gehen würde, wenn du es anders ernährt hättest. Und zweitens, ich bin super dankbar, dass es deinem Kind gut geht. Ich hätte ja nichts davon, wenn deinem Kind das jetzt schlecht geht. Aber nur weil es jetzt nicht so schlecht ist, dass du es ganz klar siehst, dass es hier eine so starke Entwicklungsverzögerung gibt, kannst du daraus nicht Rückschlüsse ziehen, wie es deinem Kind dann, vor allem natürlich, wenn es dann interessant wird, in der Schulzeit geht. Und ich wünsche jeder Mutter natürlich nur das Beste und jedem Elternteil nur das Beste für ihr Kind. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit viele Leute über den Kopf ihres Kindes hinweg entscheiden, dass es keine Tierprodukte bekommt, ist aus meiner Sicht übergriffig den Kindern gegenüber. Das sind die sehr positiv konnotierten letzten Worte meinerseits. Ja,
ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich glaube, die Leute verbinden dich trotzdem immer noch mit diesem veganen Thema. Auch, also, ne, ist ja nicht, ja, nicht verkehrt.
Und es ist auch wichtig, ne? Nochmal, an meiner, vielleicht das ist noch letztes Wort, einmal, um das noch auszuführen. An meiner Position zum Thema der Mensch-Tier-Beziehung hat sich nichts Maßgebliches verändert. Seit jeher ist meine Position sowohl im Mensch-Mensch als auch im Mensch-Tier-Verhältnis beziehungsweise im Mensch zu nicht-menschlichen Tieren, weil wir sind natürlich auch Tiere, dass wir versuchen sollten, unsere Bedürfnisse nicht oder nicht geht ja nicht, sondern möglichst wenig auf dem Rücken anderer Lebewesen auszutragen. Es ist nur noch mal, es liegt in der Natur und wir werden zumindest auf absehbare Zeit keine Möglichkeit finden, dass unser Leben nicht auf dem Leben anderer fußt. Das Leben konsumiert wird, um Leben zu erhalten, ist leider ein universelles Gesetz, bis auf Weiteres zumindest. Und jetzt, wo wie aus meiner Sicht wirklich mittlerweile, ich war ja sehr lange sehr vorsichtig in meiner Kommunikation, aber mit Voranschreiten meiner Kenntnisse in dem Fachbereich ist es mittlerweile wirklich ganz klar unstrittig, dass eine vegane Ernährung für den Großteil der Bevölkerung einfach eine ganz schlechte Idee ist. Trotzdem dürfen wir natürlich die ethischen Motive, die hinter einer veganen Ernährung stehen, jetzt nicht deswegen einfach verwerfen und sagen, ja, dann beuten wir halt jetzt alle Tiere aus, weil wir brauchen ja Fleisch, sondern aus meiner Sicht haben wir den gleichen Auftrag wie davor als Gesellschaft, die ja schon sehr viel Privilegien mittlerweile genießt, einen Weg zu finden, mit möglichst wenig Ausbeutung und Grausamkeit unseren Bedarf an Nährstoffen zu decken, ohne die zukünftige Generationen oder die zukünftigen Generationen in Gefahr zu bringen, weil wir sehen aus Multigenerationsstudien mit unterschiedlichen Spezies, dass inadäquate Kostformen in Folgegenerationen erst zweite, dritte, vierte Generation ihr völliges Bild zeigen, wie schädlich sie sind. Und haben wir ja noch nicht. Und ich hoffe auch, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass wir in 2 Generationen das sehen werden. Ich fürchte aber, dass wir es sehen werden, wenn es so weitergeht. Und daher ist es überhaupt keine Abwendung von meiner tierethischen Position, dass natürlich, wie aktuell industriell tierische Lebensmittel produziert werden, dass wir da ganz dringend eine Änderung herbeiführen müssen. Aber die Änderung kann bis auf Weiteres zumindest keine komplette Abkehr sein, weil wir eine nicht zu vernachlässigende Menge an Leuten einem großen Risiko aussetzen. Und die Daten unvollständig, aber genügend alarmierend sind, um das wirklich mit Nachdruck abzuraten, vor allem in den kritischen Lebensphasen, vor allem, wenn man eine Familie gründen möchte. Und ja, wir würden mehr Supplements verkaufen, wenn ich sagen würde, nee, ernähr die pflanzlich, brauchst halt nur diese 3 Supplements, super, ist viel lukrativer natürlich, aber falsch.
Ist ja nicht der Sinn und Zweck. Richtig. Am Ende. Mega, vielen Dank für die Einordnung. Eine Sache habe ich noch. Kennst du das? Ich musste gerade eben die ganze Zeit daran denken, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Erkennst du das, wenn dir jemand gegenüber sitzt und der sagt Worte, die du verstehst und von der du eine Bedeutung kennst, so wie wahnsinnig, wie du es gerade gesagt hast. Und wenn die Worte aber anders ausgesprochen werden, versteht man, dass die Worte aus zwei Sachen zusammengesetzt werden, nämlich wahn und sinnig. Und eigentlich ist Wahnsinn etwas, was als negatives Wort assoziiert ist. Das ist ja wahnsinnig so, also ist ja irgendwie negativ. Aber eigentlich ist es wahn und sinnig. Also es ist sinnig, etwas zu machen. Weißt du, das ist so wie verrückt. Der Stuhl ist verrückt. Aber verrückt, das ist ja nicht negativ, sondern das ist ja einfach nur, hey, der ist halt verrückt. Die Realität ist halt verrückt, aber nicht die Person ist verrückt im Negativ. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Das so.
Und das ist, du hast einen sehr positiven Approach zu dem.
Ja, absolut.
Ich würde schon sagen, wenn die Realität von einer Person sehr stark verrückt ist, dass es schon problematisch für ihr Zusammenleben mit dem Rest der Gesellschaft ist. Und ohne den Wortstamm von wahnsinnig und die Herleitung genau zu kennen, würde ich zumindest intuitiv schon davon ausgehen, dass es auch wirklich einen Wahn der Sinne beschreibt. Das heißt, du bist primär im Wahn deiner Sinne. Genau. Und natürlich kann auch irgendwas wahnsinnig geil sein und wahnsinnig toll und du bist ein wahnsinnig guter Podcast-Host. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es einfach nur wahnsinnig, gewisse Dinge zu tun, die wir tun.
Safe. Ja. Absolut. In dem Sinne, Nico, vielen, vielen Dank. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Voll viel Verspätung heute und Dankeschön.
Mach's gut. Ciao, mein Lieber. Ciao.